Lauter.
Super.
Nee, alles super.
Bist du jetzt wieder im Wohnzimmer? Also neben mir? Ja. Ich sehe dich ja nicht. Okay, na ja, gut.
Also ich bin jetzt in die Stallungen gegangen.
Genau.
So, ich habe nämlich schon aufgenommen.
Ah,
so.
Super.
Also,
relaxter wird es nicht mehr.
Nee, das ist doch immer das, ich finde immer das, das Beste. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, verzeiht, wenn ihr ein Echo hört, das ist halt so, weil wir ja im Prinzip ja auch in die Berge sprechen. Ich rufe jetzt von Hamburg bei Salzburg an und da kann es ruhig mal ein bisschen hallen, das ist ganz normal. Vorspann, Bike to Global Podcast. Ich bin Martin, Rest wisst ihr. Und heute begrüße ich Melanie und Roland in, wie gesagt, Hallein bei Salzburg. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo Martin, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, gerne. So, jetzt erzähle ich erstmal kurz, warum ihr, wer ihr grob seid aus meiner Sicht und dann sagt ihr, wer ihr wirklich seid aus eurer Sicht. Ne? Also. Melanie kenne ich schon länger. Wir sind beruflich ein Stück weit verbunden. Denn Melanie das Unternehmen, für das ich arbeite, arbeiten länger schon zusammen. Melanie ist vor allen Dingen eine begnadete Designerin, UX-Designerin, UI-Designerin. Wahrscheinlich sage ich das jetzt schon wieder falsch. Aber das Wichtigste ist, wir waren zusammen mal in Los Angeles. Ich will jetzt polyglott rüberkommen. Hilf mir mal. Los Angeles, San Diego oder war es doch in Las Vegas? Aber irgendwo waren wir doch zusammen, ne?
Ja, es war L.A.
Ah, natürlich. Natürlich war es L.A. genau auf der Max-Konferenz. Es ist so eine Kreativkonferenz. Und da habe ich das erste Mal mitbekommen, da hast du mich angesprochen und gesagt, ey Mensch, du fährst ja auch so viel Fahrrad. Ich mache das auch so. Und dann war aber irgendwas, du warst auch in einer anderen Gruppe irgendwie. Deswegen haben wir da gar nicht weiter gequatscht. Und dann bin ich auf dich aufmerksam geworden über Instagram natürlich, jetzt auch unter diesem Fahrradaspekt. Und da habe ich natürlich auch den Roland kennengelernt, virtuell. Roland und ich, wir sprechen jetzt zum ersten Mal miteinander. Und Roland lebt mit dir in Hallein. So, könnt ihr dann noch ausschmücken. Und macht sensationelle Fotos. Und das Schöne ist, wir sprechen auch noch heute darüber, ihr habt zusammen auch eine Veranstaltung in Österreich am Start, ein Gravel-Event, kann man sagen, Schuss und Schotter heißt das, ich finde den Namen super und bin darauf gekommen, weil Melanie auf einmal anfing, Gravel-Bikes zu malen, da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Also gut, so viel von mir, ihr beiden jetzt erstmal herzlich willkommen und dann würde ich sagen, stellt euch bitte nochmal vor, korrigiert mich und dann vor allen Dingen Fahrradfahren, wie kommt es bei euch dazu und überhaupt?
Ich finde, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Meine Güte, was kann man da jetzt noch hinzufügen? Von mir gibt es wirklich tatsächlich nichts mehr, was ich hinzufügen kann. Ich bin Designerin, Illustratorin, wir kennen uns und ich fahre einfach wahnsinnig gern Fahrrad. Und ich laufe auch gerne, bin wahnsinnig gerne draußen und das kann man in Hallein oder in Salzburg um einiges besser tun als in Berlin. Und es ist wahnsinnig schön,
Berlin,
wieder
ja?
hier zu sein.
Du genau. warst ja in Berlin. Genau, da, okay. Weil, also, aber ihr beiden seid Österreicher, ne? Gebürtige Österreicher, oder?
Ja, fast. Also ich bin Bayer. Okay. Also das ist, vielleicht starten wir eigentlich genau ja, mit genau. meiner Vorstellung. Also ich bin Roland mit rollendem R. Eben aus Bayern. Nee, nicht wie Tobi, oder?
Ja, genau.
Tobi, dein Kumpane, der ist Franke, glaube ich. Ja. Nee, aus Niederbayern. Und genau, also Melanie und ich waren die letzten, also Melanie ein bisschen länger als ich, aber so insgesamt, glaube ich, 8-9 Jahre waren wir in Berlin und sind jetzt seit 1,5 Jahren wieder quasi im Süden, eben hier dann in Hallein gelandet, wo Melanie schon mal studiert hat und eben immer über die Jahre hin noch Kontakte gepflegt hat. Das war dann auch so für uns die naheliegendste Option, dann auch hier wieder hinzugehen, um nicht wieder den 15. Kaltstart im Leben in irgendeiner Stadt oder kleineren Stadt zu haben. Genau. Und ja, wir zwei sprechen tatsächlich das erste Mal miteinander, was sich gar nicht so anfühlt, weil ich irgendwie über Melanie trotzdem irgendwie so viel mitkriege, immer von dir und natürlich dann auch über Instagram und Strava und überall eigentlich, also es ist eigentlich schon teilweise verrückt, wie sehr man glaubt, Leute eigentlich schon zu kennen, obwohl man das eigentlich ja gar nicht tut. Und deswegen fühlt sich's gar nicht so so fremd an, irgendwie jetzt mal mit dir zu quatschen. Und ich habe mich eigentlich auch riesig drauf gefreut heute.
Oh, schön. Ja, ich mich auch.
Deswegen, ja,
Also genau. ich bin, was mein Strava-Account sagt. Da ist nichts gefaked. Ich fahre, wenn du meine Familie fragst, fahre ich zu viel Fahrrad. Aber gut, muss halt sein.
Ja.
Genau. Aber das ist ein gutes Stichwort. Wie seid ihr denn zum Fahrradfahren gekommen eigentlich? Also war das jetzt von Anfang an schon so? Weil Melanie, du sagtest ja, du machst leidenschaftlich Fahrrad und ich weiß gar nicht, wann wir uns da getroffen haben. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren war das. Also bist du schon länger dabei und Roland, du vielleicht auch. Also wie ist es zum Fahrradfahren gekommen und dann vor allem zum Gravel oder wie auch immer?
Bei mir ist die Geschichte eigentlich total verrückt. Ich komme ja aus Österreich, eigentlich Kärnten, und es ist so ein Urlaubs- und Fahrradland. Und für mich war Fahrradfahren früher mit der Familie so eine Sonntagsbeschäftigung. Also ich bin nicht mit Fahrradfahren groß geworden, sondern es war wirklich immer so ein Sonntagsspektakel. Und ich bin erst in Berlin dazu gekommen. Also ich bin echt eine Stadtradlerin eigentlich. Mhm. Und für mich war das so ein bisschen Freiheit in der großen Stadt und auch der Grund irgendwie, warum ich wahrscheinlich so lange in Berlin hängen geblieben bin, weil das so ein kleiner, ja, so ein kleiner Ausweg war aus dem Berliner Untergrund, wo ich ganz, ganz lange mit der U-Bahn unterwegs war. Und irgendwann habe ich dann in Reinickendorf in so einem Container ein Fahrrad gekauft, so ein Damenfahrrad, und dann hat sich mein Leben geändert. Und
also mit einem klassischen Damenrad sozusagen bist du angefangen.
Genau, Blitzi, und das hat mich dann auch die ganzen fast 10 Jahre in Berlin begleitet, ist nicht geklaut worden, eine meiner größten Ängste.
Und ist sogar noch hier, also wir haben es auch noch. Blitzi ist noch da, gerade nicht im allerbesten Zustand, aber ist ja dein Winterprojekt, also so viel steht schon fest, wir machen das wieder fit.
Oh nein, jetzt hast du es gesagt, jetzt kann man nicht mehr zurück, jetzt muss ich das wirklich wieder.
Ja, back to the roots, jetzt aber auch wirklich.
Mhm. Okay, Blitzi wird wieder fit gemacht, aber ich glaube, so richtig hat es mit dem Fahrradfahren angefangen, als ich dann Roland kennengelernt habe. Mhm. Und der war schon immer Mountainbiker, kann man das so sagen? Oder willst du das sagen, Downhiller, Enduro-Fahrer?
Ja, jein. Also ich glaube, so klassisch fängt man ja, glaube ich, irgendwie so, zumindest in meiner Generation, ja, ist ja Mountainbike so das Nonplusultra. Also eigentlich schon immer irgendwie immer auf Mountainbikes geschielt, als kleines Kind und dann als Jugendlicher und dann irgendwie als Student irgendwie auch dann irgendwann mal ein Mountainbike gekauft und dann auch wieder geklaut worden, dann irgendwann ohne Fahrrad. Aber irgendwie war das dann so eine Station bei mir, wo ich nach dem Studium nach Düsseldorf bin und dort bin ich dann auf so eine Mountainbike-Gruppe irgendwie gestoßen. Ich wollte halt irgendwie, das war der erste Job, super hart, das war so Sweatshop-Agentur und ich dachte halt irgendwie so ein Ausgleich nebenher, sagen die Leute, tut gut. Und dann dachte ich halt so, ja, okay, Fahrradfahren bietet sich irgendwie an. Und bin ich da in so eine Mountainbike-Gruppe rein. Das war auch so eine Sektion vom Alpenverein da. Aber das klingt, sage ich jetzt mal, spießiger, als es eigentlich war. Das war eigentlich nur aus rechtlichen Gründen, haben sich die da dem Alpenverein angeschlossen. Aber die sind immer mittwochs, das ganze Jahr einfach immer mittwochs um 7 in Düsseldorf raus. Und in Düsseldorf kann man eigentlich ziemlich gut Mountainbiken, so drumrum, glaubt man erstmal nicht, aber das ist super Wälder, super Trails und eben bis nach Solingen und so das Bergische Land und so. Also da gab es halt viel. Und das ist eigentlich so die Richtung, aus der ich komme. Also Mountainbike, Trailbike, dann irgendwann Enduro, dann eben auch so ein bisschen Downhill, aber eigentlich so beim Enduro. Und das war dann auch das Lustige, weil ich bin dann eben nach Berlin, also wegen Melanie nach Berlin und wollte aber einfach immer weiter Mountainbiken. Und das ist halt in Berlin, naja, also noch schwieriger als überall sonst. Und
du brauchst keine Federung.
Genau, naja, geht sogar. Also ich bin dann halt immer am Wochenende zum Teufelsberg. Den kennt ja der ein oder andere vielleicht. Da gibt es auch so ein paar selbstgebaute, selbstgezimmerte Strecken runter. Da bin ich dann halt hin und durch den Grunewald macht es auch ziemlich viel Spaß. Und Melanie war dann irgendwann immer neidisch, dass ich immer irgendwie so einen Plan hatte fürs Wochenende. Also ich geh Mountainbiken. Ich war dann halt in ein paar Stunden einfach weg und bin dann wieder und war irgendwie so super ausgeglichen und happy, dass ich da jetzt irgendwie Mountainbiken war. Und genau, ich glaube, das war dann auch irgendwo sehr der Grund.
Ich finde das schön umschrieben von dir. Ich glaube, sie war neidisch, weil ich einen Plan hatte fürs Wochenende. Das klingt so schön. So schön distanziert. Das gefällt mir.
Aber es war halt so ein fixes Ding. Also es war halt irgendwie klar, so Wochenende gehe ich halt mal biken. Ich bin dann einfach immer ein paar Stunden weg. Und das zieht sich ja jetzt auch noch so durch. Also bei uns ist irgendwie so, Also bei uns ist eigentlich so Urlaubsplanung, Wochenendplanung, das ist eigentlich alles immer ziemlich simpel, weil da gibt es nicht so viel Variablen. Das ist irgendwie irgendwas mit dem Fahrrad eigentlich.
Ja.
Und
Das
das war
ist auch
damals
immer
schon so.
besonders einfach, weil Roland es in die Hand nimmt und ich darf dann entweder mitkommen und mich zurücklehnen.
Ja. Wenn mal wieder ein Vordergrund gebraucht wird im Bild, dann kommst du mit.
Oh, das ist aber gemein.
Nee.
Willst du jetzt schon die harten Themen anschneiden?
Nee, 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 nee. Ich habe, wie gesagt, mir fiel nur auf, dass Roland halt sehr schöne Aufnahmen macht und dabei auch immer sehr in die Tiefe geht, ne? So in den Bildern. So, du greifst ja auch meistens irgendwie so eine Kurve raus oder machst so einen Tunnelblick, nenne ich das mal so. Und deswegen bin ich nur drauf gekommen, weil da ab und zu mal natürlich Melanie durchs Bild huscht und da dann nochmal für den Kontrast sorgt.
Ja, aber also das ist super, dass Melanie dabei ist, aber ich schätze Melanie als Kompagnon, also bei unseren Touren mehr als nur als Model. So,
Ja,
wir
klar.
fahren eigentlich alles gemeinsam. Also es ist irgendwie, gibt wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo wir nicht gemeinsam unterwegs sind. Und das ist, ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit irgendwie bei uns, für die mich viele irgendwie so von Leuten hier auch oder so von Freunden auch echt auch irgendwie beneiden, so, weil ich mit Melanie halt tatsächlich immer alles machen kann, weil die hat selbst nach dem härtesten Heike-Bike irgendwie immer noch ein Grinsen oder gerade dann eigentlich ein Grinsen im Gesicht, wo andere dann halt sagen so, ey, nee, keine Lust,
Ja.
ist sie halt immer dabei. Und ja, das ist halt super.
Das ist ja auch dann, führt uns ja dann auch quasi zu eurer Tour, die ihr gemacht habt, Turin-Nizza. Da bin ich jetzt natürlich dann sehr gespannt, wenn ihr davon erzählt. Vorher noch mal kurz vom Mountainbike dann und Melanie da vom Stadtrad jetzt zum Gravelbike. Wie kam es dazu? Also war das jetzt einfach auch der Umgebung geschuldet, dass ihr gesagt habt, Mensch, damit können wir eigentlich ziemlich gut durchs Land, ja, für beide zu gleichen Bedingungen sozusagen?
Ich glaube, da waren noch ganz viele Schritte dazwischen und ich quäle mich wahnsinnig gern. Also ich war dann ganz lang wirklich mit dem Damenrad auf langen Strecken unterwegs, bin dann auf so ein Vintage-Rennrad umgestiegen und das war natürlich genauso ungemütlich und nach dem 15. Platten irgendwann wollte ich ein echtes Fahrrad. Und ich glaube, das ist wieder so die Geschichte von früher. Fahrradfahren ist was Besonderes. Ich wollte ein richtig besonderes Fahrrad. Und dann ist es ein Gravelrad geworden, weil es am besten zu den Needs gepasst hat, die ich hatte. Aber natürlich auch, weil es das Schönste war, das es gegeben hat zu dem Zeitpunkt.
Was ist es denn für eins?
Es ist ein Specialized
Okay, das ist wirklich schön. Also da gibt's keine zwei Meinungen, muss man leider so sagen.
Diverge.
Was
Genau,
bei
und am
dir, Roland?
Ende. Ich fahre gerade ein wunderschönes Titanrad von Rondo. Ich hatte dieselbe Version, also Rondo Root, das hatte ich schon mal als Aluminium, also ein Alu-Rahmen. Und ja, ich fand das so toll, dass ich dachte, ich will das eigentlich für immer fahren. Und für immer heißt immer, ist dann Titan und das bieten die auch an und ja, das habe ich mir dann irgendwann dann doch mal ge gegönnt, muss man auch so
Ist
sagen.
ein polnischer Hersteller, ne?
Genau, die sind in Polen, die habe ich das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber die waren in Berlin damals, wie es noch ich glaube, das war so das erste Mal, diese alternative Fahrradmesse, Kollektiv, glaube ich,
Ja,
heißt sie.
stimmt. Die soll es jetzt wieder geben, ne?
Genau, und da waren die da, also so super klein. Die haben damals so die ersten Rahmen damals irgendwie ausgestellt und die fand ich damals schon super. Und genau, ein Jahr später habe ich mir dann eben diesen Alu-Rahmen von denen dann die Alu-Version gekauft und ja, eigentlich das meiste damit gemacht. Und dieses Jahr habe ich dann das Alurad verkauft und dasselbe quasi aus Titan.
Auf,
Genau.
also aufgebaut und dann hast du genug Teile gekriegt noch, oder?
Nee, eben genau, das war so ein bisschen der Kompromiss, dass eben aufgrund von den knappen Teilen einfach, dass man die einfach nicht kriegt, dann nicht nur das Rahmenset, sondern tatsächlich das Komplettbike. Aber da stimmen schon so viele oder da waren schon so viele Komponenten dran, die einfach gestimmt haben, dass ich da jetzt eigentlich auch nicht mehr angefangen habe, groß auszutauschen und rumzubasteln.
Na, ich habe jetzt, ich kriege, glaube ich, Anfang Dezember Bremsen. im Januar den Bremsschalthebel rechts und Ende Februar den Bremsschalthebel links, wenn alles klappt.
Genau.
So sieht es bei mir aus gerade, von daher.
Aber sind schon Bremsen dran am Rad bisher oder wartest du tatsächlich, bis du endlich damit fahren kannst?
Nee, Upgrade, alles Upgrade.
Also, okay.
Ja, okay. Das ist alles nicht nötig, aber macht Spaß. Okay. Jetzt lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Also ihr habt da die gemeinsame Leidenschaft, und das finde ich wirklich, weil du das gerade sagtest, Roland, und du auch, Melanie, dass man so zusammen sehr gut dann harmoniert. Ne? Also das begegnet mir jetzt nicht so oft, ehrlicherweise. Und wie kam es dann dazu zu sagen, ey komm, wir nehmen uns jetzt mal Turin-Nizza vor? Und Melanie, du hast mich ja auch zwischendurch mal wegen Atlas Mountain Race angetickert. Da dachte ich schon, na, da seid ihr dann dabei, aber es wurde jetzt ein paar Mal verschoben und so. Turin-Nizza, wie kam es dazu? Was ist das eigentlich? Und ja, dann lass uns da mal reinhüpfen in das Thema.
Ich glaube dazu, also ja, Atlas Mountain Race, das war so ein
der Größenwahn.
Ja, okay, du hast recht.
Naja, also das war der Moment, wo ich dachte, oh, ich guck mal auf Strava und habe dann gedacht, ja klar, es bietet sich ja an, es ist ja dann irgendwann der nächste Schritt. Ne? Und gerade bei solchen Sachen ist ja, du kannst ja nie von irgendeinem Menschen, zumindest das, was ich so festgestellt habe, wenn du so Menschen siehst, dann neigt man immer dazu, naja, ob du das schaffst, weißt du so. Und wenn ich eins gelernt habe, ist es wirklich, dass gerade bei solchen Sachen viele Menschen, wo du auf den ersten Blick vielleicht denkst, naja, ob das hinhaut, die sind dann, die überleben das, machen das in 4 Tagen und lachen noch nebenbei, weißt du? So. Und dann Leute, wo du denkst, na klar, ist ja gar keine Frage, die schaffen das halt nicht. Also von daher würde ich das gar nicht so sehr ausschließen.
Ich glaube, ausgeschlossen ist es nicht, aber Roland zeigt mir immer wieder meine Grenzen auf und ich glaube, Turin-Nizza war so sein letzter Vorschlag, mir die Grenzen aufzuzeigen. Und ich hab da tatsächlich gut gelernt. Größenwahn, ja, auf jeden Fall. Das ist mein Anspruch, während Roland immer alles sehr penibel plant und ich bin dann einfach so hau drauf und einfach reinhüpfen. Ja. Und Turin-Nizza war dann das erste Mal, wo ich mir so vorher gedacht habe, so, das wird ernst.
Was ist Turin-Nizza? Erzähl mal kurz.
Turin-Nizza ist eine Rallye, also kein Rennen. Und man fährt über unendlich viele Pässe von Turin nach Nizza, also Italien und Frankreich. Es gibt keine Entry-Fee, es gibt kein Timing, es ist natürlich unsupported. Und man kriegt eigentlich nur die GPS-Routen davor und kann sich daran orientieren. Aber grundsätzlich kann man sich sogar die Route selber aussuchen.
Wie lange ist das, die Strecke?
Es sind ungefähr 700 Kilometer.
Ah, okay. Das ist ja schon ordentlich. Ne? Und ich habe gehört, die Anmeldung läuft noch über klassisch Postkarte?
Ja. Das fand ich dann wieder so ein bisschen romantisch. Und es ist total schön. Und es ist, ich glaube, Roland macht das immer gern, dass ich so eine Experience von Anfang bis zum Schluss habe. Und ja. Mit der Postkarte, das war so das Erste. Dann habe ich was illustriert, wir haben das hingeschickt. Und dann kam Corona und es wurde verschoben und das war so der Punkt für mich, weil ich gedacht habe, okay, ein Jahr mehr, ich kann noch ein bisschen drauflegen, ein bisschen Höhenmeter trainieren und ich hatte das nicht mehr im Schirm und dann war es tatsächlich jetzt 2021 soweit und Roland meint so, Turin-Nizza passiert. Ah. Ich so, meine Güte, das ist jetzt wirklich, ich habe immer so groß gequatscht und jetzt muss ich da durch.
Und? Aber ich kann mich erinnern, du hast doch diese Postkarte, hast du die nicht gepostet, auch auf Instagram?
Natürlich, ja.
Ja, ne? Also das siehst du, da müsst ihr gleich nochmal nachgucken.
Genau, das war so ein Comic und ich wollte das ja unbedingt machen und bin auch, also mir war klar, wenn das jetzt passiert, dann sind wir dabei. Mhm. Egal, was mit Corona ist, was mit Reisebeschränkungen ist, wir werden versuchen, da hinzukommen. Und ja, dann ist es, ich glaube, es war im September wirklich soweit.
Das findet klassisch im September statt. Ne? Wann startet das immer? So? Gibt es da ein festes Datum, was regelmäßig ist? Oder ist das irgendwie Wochenende gebunden? Oder?
Das ist an so einem Wochenende, so samstags. Also meistens wird sonntags gestartet, damit die Leute irgendwie samstags kommen. Dieses Jahr war es eben entzerrt. Da haben die das, war quasi Start, samstags, Sonntag, Montag und auch nicht geplant. Also wegen Corona eben, damit man da eben dagegen halten kann irgendwie. Und das respektiert. Am Ende haben sich trotzdem so Gruppen halt gefunden und sind dann halt eben von doch dann eigentlich auch schon ein paar Freitags, Samstag, Sonntag, Montag dann weggestartet.
Ah, genau. Okay.
Ja, und, also das und hat sich entzerrt.
War es schwer, einen Platz zu bekommen bei diesem Rennen? Weil ich höre immer, dass die sind immer alle ausgebucht und so. War das schwer oder war das halt jetzt, ihr hattet Glück mit reinzukommen und seid dann halt quasi in dem Kontingent weitergerutscht, weil das ja Corona-bedingt ausgefallen ist und automatisch im nächsten Jahr dann eine Berechtigung bekommen habt?
Nee, bei der Turin-Nizza Rallye gibt es den wunderbaren Deal, dass wenn man mit einer weiblichen Teilnehmerin startet, dann ist man immer dabei, weil die natürlich, die wollen auf jeden Fall so Diversity mit reinbringen und ein buntes Feld an Teilnehmern haben. Mhm. Deshalb waren wir auf jeden Fall dabei und ansonsten muss man natürlich ausgewählt werden.
Mhm. Ah, okay. Ja, stimmt. Wir hatten uns ja auch noch zu der, wie hieß es, Women's Turin-Nizza oder Female Turin-Nizza, die Leila Wilcox organisiert hat, nochmal kurz unterhalten. Aber das war dann danach, ne?
Das war, glaube ich, nur genau, zwei Wochen danach, oder?
Ja, circa.
Leider.
Ja, leider. Ich will. Ja, das war so mein ich glaube, das war mein größter FOMO-Moment dieses Jahr. Und gleichzeitig fand ich es aber wahnsinnig schön, also bei der, ich weiß nicht, kann man echte Turin-Nizza Rallye bei der Runde davor einfach dabei zu sein?
Bei der echten, genau. Bei der richtigen warst du dabei, genau. Ja, nee, also ich finde, ich habe nämlich auch gehört, dass die Turin-Nizza Familie, muss man ja sagen. Ne? Das ist ja, glaube ich, weiß nicht, wie er heißt, aber mit seinen Eltern, der macht das ja noch.
James.
Genau, der macht ja die ganze Auswahl und das ist da sehr erfreulich und sehr positiv, genau in dem für mehr Diversity Richtung geht. Also deswegen, ich glaube, das war jetzt gar nicht so sehr als Anhängsel auch mitgedacht. Und ich hoffe, dass das auch stärker sich dann etabliert als ein Event vielleicht, ne? So, der dann halt
genau diesen Fokus hat. Aber ja, allerdings, also ich finde das, ich fand das aus dem Grund einfach schade, dass sich das dann quasi so auf ein anderes Event oder eine andere Turin-Nizza Rallye dann so fokussiert. Weil entsprechend dann das halt bei uns mit Diversity, also quasi die zwei Wochen vorher, wo wir mitgefahren sind, das war halt dann recht spärlich. Also in der Startergruppe, wo wir waren, waren es eben genau zwei Frauen, die mitgefahren sind. Das war Melanie und eine andere. Und man kriegt das ja auch so mit, wer dann sonst noch so fährt. Gerade dieses Jahr war das Starterfeld recht überschaubar. Das waren, glaube ich, insgesamt so maximal 80 Leute. Also hat man dann schon mitbekommen, da waren nicht viel mehr. Also da waren wahrscheinlich insgesamt, wenn man es hochrechnet, vielleicht 10 Frauen. Und dann denkt man schon so, wer ist denn, also mir hätte das halt voll getaugt, wenn da einfach mehr Diversity auch da gewesen wäre. Also auch in der Ausfahrt, wo wir dabei waren. Speziell, weil es ja auch kein Rennen ist. Das heißt, der im Endeffekt dort eh schon dieser Battle-Mode schon runtergefahren ist und da eh der Druck raus ist und quasi sag ich mal schon, alleine, dass es kein Rennen ist, schon recht inclusive gestaltet ist, das Ganze. Dass es aber dann trotzdem diesen anderen Bucket gibt, weil es ja trotzdem, ne, es verschiebt halt dann irgendwie so dieses Problem meiner Meinung nach auch so ein bisschen, dass dann, dass das dann halt so reine Männerveranstaltung wird und das fände ich halt dann wiederum voll schade, wenn es dann auf einmal wieder diese zwei, wenn es dann so eine automatische Geschlechtertrennung dann halt gibt bei so einem Event, das fände ich halt doof, wenn das dann der Effekt ist am Ende.
Ich höre gerade die also jetzt Stand, was haben wir heute, 24. November, der aktuelle Stand bei der Johanna Janke im Podcast, die spricht mit einer Teilnehmerin von dieser Female oder Women Turin-Nizza Rallye gerade dazu. Also ich bin noch nicht so weit gekommen, dass sie über das Thema sprechen, also reden gerade über alles andere, deswegen kann ich da noch nichts sagen. Aber wie viele Leute sind normalerweise bei Turin-Nizza am Start, also in normalen
Jahren? Das sind so 250, die 200, 250 Leute fahren damit normalerweise.
Aha. Und dann dies Jahr nur 80. Kannst du das irgendwie erklären? Also, weißt du,
das ist Corona. Also, das ist die, also Italien war ja nochmal strenger geregelt als. Also,
wir kommen nicht rein, ja.
Genau, also, das war dann auch schwierig. Vor allem James ist UK, da kommen auch viele Starter aus UK, alleine weil er da halt auch so seine Base hat. Die haben ja wirklich tatsächlich erst 5 Tage vor dem Start eigentlich das Go bekommen, dass die überhaupt aus UK ausreisen und in Italien einreisen können. Das heißt, da waren auch ganz viele, die da halt einfach nicht drauf gesetzt haben. Selbst für uns aus Österreich war es gar nicht so easy peasy, da jetzt dann hinzukommen. Und das war dann, glaube ich, der Grund. Also es waren dann auch erst die GPS-Daten, die waren drei, also dass es tatsächlich stattfindet, wurde, glaube ich, 4 Wochen vor Start bekannt. Die GPS-Daten kamen dann 3 Wochen vorher. Das heißt, man hat da relativ kurzfristig eigentlich alles dann planen müssen. Und ich glaube, das war so der Grund, warum das einfach so schwierig war für viele, dann sich da drauf zu committen und auch so kurzfristig da dann hinzukommen.
Apropos kurzfristig, Melanie, du hattest es vorhin so kurz angesprochen, dass du gedacht hast, ja, okay, super, dann kann ich noch ein paar Höhenmeter trainieren. Und dann war auf einmal doch Turinitza. Wie habt ihr euch vorbereitet? Also war das jetzt nochmal besonders oder habt ihr besonders mehr gemacht dafür oder war das halt, ihr seid sowieso in einem guten Level so und habt dann halt dann nochmal versucht, rechts und links noch ein bisschen was zuzulegen, aber ansonsten okay oder?
Also wir fahren ja relativ regelmäßig und wir sind inzwischen auch schon erprobt in den Höhenmetern. Ich glaube, was der größte Unterschied war, war halt wirklich das Gepäck, weil man das bei so einer Wochenendrunde nicht dabei hat. Und wir haben uns dann auch vorgenommen, noch ein paar Touren mit Gepäck davor zu machen, auch eine größere Runde um Dachstein zum Beispiel. Und es war furchtbar. Also ich glaube, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte, dann hätte ich mich weniger vor Turin-Nizza gefürchtet. Vor allem diese Dachsteinrunde war halt nochmal so ein Albtraum-Ride, wo ich mir gedacht habe, ich steige nie wieder aufs Fahrrad.
Und Roland hat immer gesagt bei jeder Kurve, naja, also auf Turin-Nizza wird dann aber schon ein bisschen härter, ne?
Ach nee, ja. Ich glaube. Ja, also. Es war für uns beide, glaube ich, so erstmal wieder so Eye-Opener. Also es war ja auch nicht das erste Mal, wo wir Bikepacken waren, jetzt so länger. Also wir haben davor schon Touren gemacht, wir waren auch schon in Spanien und haben da eigentlich haben da schon Erfahrung. Aber auch durch Corona sind wir eigentlich auch da, waren wir nicht mehr wirklich viel Bikepacken. Und dann verschwimmt auch so ein bisschen die eigene Wahrnehmung und das Gefühl dafür, wie viel packt man eigentlich? Also so wie viel Höhenmeter, wie viel Kilometer mit dem ganzen Gepäck, was kriegt man denn eigentlich noch so hin? Also damit man auch so die Route besser einschätzen kann. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann machen wir halt einfach nochmal Reality-Check, packen alles ans Fahrrad und machen halt nochmal so ein Weekender, aber mit vollem Gepäck. Also mehr, als wir eigentlich bräuchten für so ein Wochenende. Genau, und dann sind wir da halt los, bisschen gehandicapt, weil am Abend davor war ich hier in Halle ein Bierfest und wir haben uns vorgenommen, natürlich nichts zu trinken. Das hat, wir sind grandios gescheitert und sind dann natürlich entsprechend verkatert irgendwie auf diese Monster-Tour los und deswegen war es dann vielleicht auch mal so nochmal so ein Ticken härter, als es hätte sein müssen.
Na gut, aber wenn man das dann schafft, dann schaffst du doch alles.
Ja. Aber du siehst dann schon mal, genau, aber du siehst eigentlich dann auch schon mal, dass wir sind schon ambitioniert, aber wir sind jetzt nicht so versessene Super-Performance-Sportler, die so irgendwie jedes Korn noch irgendwie so aus ihrem Körper rausholen. So, also wir trinken lieber vorher nochmal ein Korn und gehen es dann irgendwie locker an und haben unseren Spaß dabei. Also das ist eigentlich, glaube ich, so das, was immer im Vordergrund steht, auch für uns.
Also,
das ist schon noch genießen, soweit es geht.
Also ich halte mich ja für eine Amateur-Profi-Sportlerin.
Schon wieder der Größenwahnsinn, okay. Du siehst das, ist ein
Pattern. Erzähl mal.
Ja, nee, also ich glaube, wie schon vor Turin-Nizza, ich bin dann so regelmäßig am Laufen, Fahrradfahren und dann denke ich, ich kann alles schaffen. Und wenn dann so ein Reality-Check kommt, tut das natürlich weh, aber
ich glaube, es ist eine kleine Challenge. Es braucht diese Haltung. Weißt? Also ne, entweder man durchdenkt es zu viel und dann macht man es vielleicht nie. Oder man neigt halt zu einer gesunden Selbstüberschätzung und stürzt sich dann halt rein und hat dann eben auch das Erfolgserlebnis, ehrlicherweise.
Ja. Also wir ergänzen uns da auch super. Mhm. Also ich glaube, das ist auch das, warum das auch gut funktioniert bei uns. Weil tatsächlich, also uns geht es da wie jedem anderen auch. Also jeder von uns hat bei so einer Tour mindestens einmal so ein Breakdown einfach da. Mhm. Aber wir haben es eben nie gleichzeitig, weil wir unterschiedliche Typen sind. So. Also einer bei uns hat es beim Packen und der andere hat es bei den letzten 10 Kilometern nach einem langen Tag so ungefähr. Mhm. Oder wo wir halt dann einfach. Und dann ist aber jeweils immer der andere da als Backup. Und das funktioniert halt bei uns super. Weil das ist schon klar und das wissen wir mittlerweile, da kennen wir uns gut genug, egal was wir machen, ob wir jetzt irgendwie 10 Tage durch Island tracken oder ob wir Bikepacken oder irgendwas. Es gibt auf jeden Fall immer irgendwann diesen Moment, wo einer sagt so, warum machen wir den Scheiß eigentlich? Warum sitzen wir jetzt eigentlich nicht gerade all-inclusive irgendwo am Pool und schlürfen Cocktail, so wie alle anderen? Warum sitzen wir jetzt hier gerade und machen das eigentlich so? Und das ist
obwohl ihr ja den Cocktail halt so mitnehmt, ne? Nur nicht am Pool.
Der ist tatsächlich eigentlich meistens dabei. Also der Flachmann, der ist in der Regel mit, ja. Der hat einen festen Platz.
Hattet ihr euch jetzt speziell, da waren wir ja gerade so ein bisschen, also hattet ihr euch noch so ein Trainingsprogramm verschrieben, außer jetzt nochmal so, lass uns mal mit Gepäck nochmal ein bisschen eine Runde machen? Oder war das dann halt, wie Melanie sagte, ja, wir fahren eh regelmäßig und dann einfach rein ins Abenteuer, ab nach Turin und los geht's?
Genau, es war tatsächlich, wir fahren regelmäßig, Roland commutet ja auch zur Arbeit und mit den Laufrunden, die ich so drehe, waren wir eigentlich ziemlich safe. Also da war, glaube ich, kein zusätzliches Training nötig.
Was habt ihr euch zeitlich vorgenommen für Turin-Nizza? Gab es da, also Melanie wahrscheinlich 3 Tage
Genau.
und du, Roland, hast gesagt, lass mal gucken mit, weiß ich, 6, 7 Tagen.
Naja, also man entwickelt sich da ja immer so ein bisschen hin, irgendwie am Anfang. Also ja, man macht dann auch den Fehler
Ja.
und liest dann so andere Posts auf Facebook, oder da gibt es auch so eine Riders Group oder also für Turin-Nizza, und da gibt es dann halt Leute, die sagen so, ja, ich plane so 5 Tage, dann guckst du dir das an, slice den Track wieder runter auf 5 Tage und denkst dir so, hä, wie soll das gehen? Irgendwie so 4000 Höhenmeter am Tag. So, also geht klar, irgendwie, wahrscheinlich schon, aber dann müsste man vielleicht trainieren und dann ist man halt auch im Arsch. Also das ist dann halt auch, glaube ich, nicht unbedingt schön. Da kannst du ja mehr dazu sagen, wahrscheinlich als wir.
Ja, ist nicht schön.
Genau. Naja, und irgendwann, also das ist ja auch immer so strategisch, wo bleibst du dann stehen? Also wo schlägst du dann dein Camp auf? Gibt es da irgendwie, ist das remote genug, dass man weiß, man kann hier irgendwie auf den 50 Kilometern findet man auf jeden Fall was Cooles und dann irgendwie wieder Versorgung unterwegs. Und irgendwann sind wir dann irgendwie so bei 7, wir haben so 7 bis 9 Tage. Irgendwie so in dem Zeitfenster haben wir irgendwie gedacht, kriegen wir hin.
Aber du warst
Wahrscheinlich.
mit der ursprünglichen Einschätzung gar nicht so falsch, weil bei mir waren es 5 Tage und bei Roland 10. Also die Mitte ist
Und
es
dann kam
geworden.
der Dachstein und dann habt ihr euch auf 14 geeinigt.
Genau, so
Aber
ungefähr.
weil du das gerade angesprochen hattest, Roland, so mit dem so Plan, okay, wo ist man da gerade, ist das remote genug und so. Wie habt ihr Übernachtung geplant? Biwak, Zelt, irgendwo festpennen, also nach Möglichkeit, oder wie war das so gedacht?
All of the above.
Okay.
Ja. Also ich glaube, also die erste Nacht, da haben wir uns noch ein Bed and Breakfast gebucht. Einfach weil wir wissen, dass wir ganz gern irgendwie so von High Comfort zu gar kein mehr ganz gern reinfäden und nicht so komplett gleich, buff, weil der erste Tag sowieso meistens challenging genug ist. Also es ist aufregend, es geht los, man ist dann eh irgendwie voll beschäftigt, und dann dachten wir so, okay. Den ersten Tag gönnen wir uns quasi so ein Bed and Breakfast. Dann haben wir auch gleich Frühstück, da muss man sich da schon mal nicht mehr drum kümmern. Also einfach nur, um da so ein bisschen reinzukommen und aufzuwärmen. Und dann war es eigentlich immer eine Mischung zwischen draußen irgendwo bivakieren, mal irgendwie dort einen Campingplatz, ein Zelt aufschlagen oder einmal oben auf 2700 Meter auch mal in einer Hütte übernachten. Also in so einem Refugio quasi. Und das war dann der Rest eigentlich so. Immer draußen oder so nah wie möglich draußen.
Hattet ihr euch so ein Zeitfenster täglich gesetzt? Wann, also wann wollt ihr spätestens los und bis wann wollt ihr spätestens fahren, oder war das, wie es kam?
Ja, Roland, jetzt erzähl mal, wie du das geplant hattest.
Naja, also ich. nee, da will ich jetzt nichts dazu
Ich
sagen.
merke schon.
Nee, also es ist.
Das ist eine
Nee,
schöne
ich glaube.
Dynamik, die ihr habt.
Ja, genau. Nee, das ist dann aber tatsächlich auch, also das ist, glaube ich, so, morgens ist so, wo unser Spannungsbogen zwischen uns beiden wirklich so auf Anschlag in der Regel ist, also ich bin wahnsinnig schlecht im Packen. Melanie ist da wahnsinnig gut. Während ich mir einen Kopf zerbreche, wo ich alles hinpacke, stopft Melanie irgendwie alles zusammen und passt dann irgendwie. Also das ist so der Unterschied zwischen Leuten, also man, glaube ich, kann das feststellen, wenn man anschaut, wie Leute Schlafsäcke packen. So der eine rollt und versucht das irgendwie da rein, systematisch irgendwie reinzukriegen, andere stopfen das einfach rein, und meistens sind die es reinstopfen, am erfolgreichsten damit. Und das ist bei uns auch irgendwie so. Ich versuche mir immer strategisch zu überlegen, wo ich alles hinpacke, und will dann auch alles irgendwie an dem Platz wieder haben. Melanie ist da so talentiert, die kriegt das irgendwie alles einfach so easy peasy unter, und entsprechend muss ich meinen Morgen, wenn ich wieder alles packen will, muss ich immer mehr Zeit einplanen. Während Melanie irgendwie noch hier einen Instagram-Post macht und dort noch kurz E-Mail checkt, bin ich halt so voll am Fahrrad packen und bin dann halt entsprechend so angefressen, weil sie da sitzt und nichts mehr zu tun hat und ich hier gerade voll struggle. Und eigentlich dann auch schon längst weg sein wollte. Aber dann ist es schon 9:30 und denkst du, es kann es doch nicht sein, es ist schon der dritte Tag und du hast immer noch keine Routine gefunden, so es nervt. Also da bin ich dann einfach echt genervt, weil es dann auch so lang dauert teilweise. Und wenn ich dann fertig bin, sagt Melanie, so, jetzt gehe ich noch mal kurz auf die Toilette. Und dann denke ich mir so, warum jetzt? Ich
Mittagessen,
will
sagt sie
hier
wahrscheinlich.
genau oder so. Genau. Aber sonst eigentlich immer so, wie es halt irgendwie kommt. Also na, meistens gucken, dass man vor Dunkelheit halbwegs irgendwie dann da ist. Damit, also das ist jetzt nicht so mit in die Nacht fahren, weil also wir fahren auch keine Rennen. Da geht es dann auch einfach halt auch nicht drum, dass man jetzt irgendwie seine 16 Stunden am Fahrrad irgendwie ist und nur 2 Stunden pennt und dann gleich wieder weiter, sondern genau, also es ist schon so, dass es noch sich so ein bisschen nach Urlaub anfühlt und dass man auch noch ein bisschen Zeit hat, wenigstens gefühlt zu regenerieren. Und deswegen, ja, keine Ahnung, das waren immer so irgendwie alles zwischen 10 und 14 Stunden ist das eigentlich dann immer, wo wir fahren, mit Pausen natürlich.
Dann erzählt mal, wie, also jetzt können wir gerne da mal vom Anfang durchgehen, so wann seid ihr gestartet? Was gab's da? Ich habe ja gehört, es gibt so eine, wie nennt sich das? Little Chile? Nee, Little Peru?
Little Peru, genau.
So, also davon müsst ihr dann nochmal erzählen. So, führt uns mal, nehmt uns mal mit. So, ihr seid jetzt aufgestanden, es ist 12.30 Uhr mittags und jetzt fahrt ihr los.
Vielleicht spulen wir zurück an den Abend davor.
Ja. Gerne.
Also wir sind mit dem Zug angereist, natürlich direkt von Österreich mit dem Nachtzug nach Mailand und dann weiter nach Turin. Und wenn man Turin-Nizza fährt, muss man eigentlich bei dem kleinen Abendessen davor dabei sein, wo sich alle zum ersten Mal treffen. Und bis dahin war ich mittelentspannt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mit den ganzen Herren am Tisch gesessen bin und die mir gesagt haben, der erste Tag wird der härteste und sie sind auf Knien hoch und Col de Colombado.
Okay.
Ja, siehst du, ich war einfach verloren, weil ich es nicht mal aussprechen kann. Genau, das war so, das ist der Furchtberg von der ganzen Tour. Wenn man das schafft, ist alles easy. Und das war so der Startpunkt bei mir, wo ich gedacht habe, okay, das kriege ich hin, dann wird der Rest einfach. Und dann sind wir am nächsten Tag um 8 Uhr morgens gestartet, gemeinsam mit einer Gruppe. Und das ist super nett, weil man wird erstmal durch Turin geführt. Also man startet gemeinsam, sieht so ein bisschen Turin und dann geht's los.
Ist das ein fliegender Start oder? Nee, dann einfach so, jetzt könnt ihr losfahren sozusagen.
Genau, mehr oder weniger, ja. Und man fetzt dann einfach so eine Gerade hin und dann kommt der erste Berg. Und ich habe, glaube ich, 3 Stunden lang hochgetreten und darauf gewartet, bis ich endlich auf Knien diese großen Steine überwinden muss. Und das war aber alles nicht so schlimm. Und als wir dann angekommen sind auf dem ersten Gipfel, habe ich mal schön Gummibärchen verteilt und mich gefreut.
Und so ein ganz Proviant hast du verschenkt.
Ja, verputzt. Ich habe so ein Feuerwerk an Gummibärchen, Regenbogen verworfen. Und dann habe ich gemerkt, dass wir nicht rum sind.
Ah! Ja.
Der Klassiker.
Ja, aber das geht, Melanie, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist ja auch nicht so eine, die sich so großartig, sagen wir mal, detailliert mit der Route auseinandersetzt. Ja, also das mache ich nämlich auch nicht. Und Roland eher der Planer ist. Roland hat sich wahrscheinlich gedacht, was machst du denn hier? Es sind nur noch 2000 Höhenmeter, aber gut.
Ja, also ich wusste auf jeden Fall, dass da am Höhenprofil gab es da noch was. aber das habe ich in dem Moment dann auch einfach mal ausgeblendet und dachte, so schlimm wird es dann nicht sein. War auch eigentlich nicht schlimm, nur dass wir dann eben, also bis dahin war das Wetter auch super und trocken und es war auch nicht zu heiß, also es war echt wirklich perfekt. Auch da den Anstieg, das ist schon, also das ist jetzt noch nicht rough stuff, aber das war schon teilweise grenzwertig, also das war dann teilweise auch nicht fahrbar, da musste man dann schon schieben. Also uns kamen auch, da gibt es dann halt auch viele auf Enduro-Motorrädern, die dann eben einem auch entgegenkommen oder von hinten, also das ist ja auch alles fahrbar quasi in Italien, das ist nicht so wie in Österreich, dass da alles Forststraße ist, sondern das darf man so mit 4x4s, also mit so Allrad und Enduros darf man das auch fahren. Und da gab es ja auch immer wieder Motorräder, die auch vor uns umgefallen sind, weil das tatsächlich auch echt sehr unwegsames Gelände ist. Genau, aber als wir dann eben da oben waren, zack, boom, Himmel zu, dicke Regenwolke, weil es schon recht weit oben war, auch so ein bisschen Hagel. Und dann war halt für den Rest irgendwie des Tages, war halt irgendwie die Regenwolke direkt über uns, links und rechts und vorne und hinten, überall war Sonnenschein. Also man hat das auch überall gesehen, im ganzen Tal, überall nur Sonne, nur über uns diese Wolke. Und dann hat man halt gleich am ersten Tag eigentlich so mal, ja, also die Probe, ob man tatsächlich auch alles dabei hat, was man braucht.
Da war es ja gut, dass das Bed and Breakfast zumindest lockte, ne?
Genau.
Habt ihr das geschafft oder war das außerhalb dann?
Nee, das war noch drin. Aber davor sind wir dann auch noch irgendwie stundenlang in der Pizzeria mit allen anderen, die dann eben auch an dem Abend irgendwie dort angekommen sind in Busoleno. Das war so quasi der erste Checkpoint, den die uns so ausgemalt haben, dass wir da mal bleiben und eben in diesem Bed and Breakfast sind. Genau, da waren dann alle irgendwie in der Pizzeria und das war eigentlich auch super nett. Da gab es übrigens auch, ich bin mir nicht sicher, ob das die Pizzeria war, aber das wollte ich noch erwähnen, weil das voll lustig war. Wir haben natürlich auch auf dem Weg Leute kennengelernt. Und einer hat dann, meinte dann so, ja, er hat dann mal irgendwie mit Leuten irgendwie auch aus Deutschland vor 2 Jahren mal gequatscht, so, da ist er genau hier gesessen, so, und hat uns ein Foto gezeigt und siehe da, da sitzt Tobi,
Ja,
dein
er ist
Kumpane, sitzt da
zweimal
mit,
gefahren, glaube ich schon. Einmal oder zweimal,
sitzt da neben dem, den wir kennengelernt haben und nebendran ein Freund von mir, ein alter Freund von mir aus Augsburg,
ja. Siehst du mal.
die da quasi schon vor 2, 3 Jahren mal irgendwie zusammen genau dort gesessen sind.
Die
Das
Welt ist
ist ganz,
klein,
ganz
ne?
lustig. Ja, mega klein.
Ja, also ich habe nur von Tobi habe ich halt gehört, dass das hat ihn sehr beeindruckt, dieses Turin-Nizza. Also das muss wohl sehr, sehr schön sein. Deswegen, geht mal kurz damit, also für eventuelle Nachfahrerinnen, wie viele Kilometer waren das jetzt so? Wie viele Höhenmeter ungefähr? Weil Melanie, du sagtest ja, das war quasi der Todesberg, gleich Col de Todes, Colombardo am Anfang. Mit was muss man da rechnen?
Also vergleichsweise, glaube ich, war das gar nicht so viel. Das waren gute 100 Kilometer, ich glaube so 110, 116 Kilometer und knappe 2000 Höhenmeter. Nur relativ harte Höhenmeter. Das ist, also man fährt am Anfang aus Turin raus, bestimmt schon mal 50 Kilometer eigentlich nur Asphalt auf der Geraden. Also das ist dann nichts, also die kann man abziehen. Das heißt, man hat dann irgendwie so knapp 2000 Höhenmeter auf 50 Kilometer. Also das ist dann, und das ist halt schon rough. Also das. Genau, das macht schon ein bisschen was, aber ist nicht das Schlimmste. Also bei unserer, ich glaube, Melanie, wir haben uns beide dann danach verständigt, haben so gedacht, so, ja, okay, wenn es das jetzt war, dann okay, cool, dann kriegen wir den Rest gut hin, glaube
Ja, dann geht's nur noch bergab.
ich. Ich war auf jeden Fall nach dem ersten Tag patschnass. Es war wunderschön, es war klar, Turin-Nizza wird eine Genusstour. Und ich glaube, das ist so mein finales Fazit, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, dass Turin wirklich eine Gravel-Genusstour ist, weil alles dabei ist, was man sich irgendwie vorstellen oder wünschen kann.
Aber
Und
jetzt nicht, also jetzt nicht von der Strenge, oder? Also ich fand das schon teilweise schon hart auch. Also ich fand das
ich finde,
jetzt nicht die Genusstour, also da gab es ja auch
also
sehr
es
viele
ist jetzt
Momente.
nichts, es, ja, es ist nichts, wo du so mit einem winkenden Arm durchfährst und dir denkst, so easy
Nee,
peasy, aber
das.
ja, das macht Spaß. Also da ist alles dabei, von groben Steinen bis hin zu eben gelbem Schotter, der furchtbar rutschig ist und man aufpassen muss, dass man sich nicht hinlegt. Die Aussichten sind der Wahnsinn. Die Anstiege, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt ein Ausblick, wo du denkst, besser geht's nicht. Und dann ist dann noch die Community dabei.
Ja, ihr
Also die.
sagtet, ne, also ihr seid ja immer mal mit anderen Leuten zusammengefahren. Ist das dann auch so, also fährt man dann im Anführungszeichen Gruppetto dann so teilweise? Also finden sich dann so Gruppen, die dann auch die Strecke gemeinsam fahren über die Tage?
Ja, also bei uns war es so, dass wir immer wieder Leute getroffen haben, weil die einfach auch so wenige Leute unterwegs waren. Die haben immer gewusst, wenn da jemand ist, dann ist es genau die Turin-Nizza-Rallye. Und wir waren dann, ich glaube, ab dem vierten Tag zu viert unterwegs, mit Leuten, die wir kennengelernt haben. Und das war eine wunderbare Gruppe. Und für mich war das ja so ein bisschen eine Challenge. Ich habe mich ja, ich sage immer, wenn es ums Fahrradfahren geht, habe ich mich erst jetzt in Salzburg sozialisiert, weil ich davor nur mit Roland gefahren bin. Und wenn wir dann neue Leute
Was auch
kennenlernen, dann
immer
habe
das
ich immer.
bedeutet. Das ist
Ja, ich wollte gerade fragen, was heißt das denn jetzt eigentlich genau?
Aber erzähl erst noch weiter, Melanie.
Naja, man weiß ja nie, was man kriegt, wenn man mit Leuten fährt, die man nicht kennt.
Ja, das, ja, um
Und
Himmels Willen, ja, genau.
das kann ja wunderschön sein oder eben furchtbar anstrengend, weil es entweder eine Challenge ist oder man sich immer so ein bisschen hinterherfahren oder aufholen fühlt. Und in dem Fall war es ja tatsächlich sehr angenehm und eine super gute Gruppe. Und
Ich glaube, das ist immer eine Challenge, weil wir, also, ne, du kennst es ja auch, man geht da ja schon auch gut über seine Grenzen so teilweise. Und da brauchst du schon ein gewisses Vertrauen zu denjenigen, die dabei sind, weil also du kannst es ja auch teilweise dann nicht halten. Also du fängst dann halt mal einfach an zu flennen oder so, wenn es dir halt zu viel wird. Oder du schreist einfach mal in den Wald, wenn es dir halt einfach zu blöd wird, die ganze Kacke. Und wenn du das halt, also das ist halt schöner, wenn du deine Vertrauensperson dabei hast, die halt genau weiß, wie du tickst, die dich halt auch ganz gut wieder einfangen kann oder so. Das ist halt weniger cool, wenn du da halt eine Truppe von, und in dem Fall waren es halt einfach die meisten Männer, drumherum haben, die sich natürlich dann gerade vor Melanie auf keinen Fall die Blöße geben und dann nochmal einen extra drauflegen oder so. Das ist dann teilweise, ist das schon unangenehm. Und also definitiv auch für Melanie dann in dem Moment. Und das ist dann, ja, das muss dann schon stimmen. Und dann gab es dann halt eben eine Gruppe, wie Melanie meinte, das waren dann eben zwei Leute, einer aus den Niederlanden und einer vom Bodensee, Martin und Jür, die sind immer wieder irgendwie, also bei jedem Coffee-Stop waren die dann auch irgendwie da in dem Moment und dann, die fahren dieselbe Pace und auf einmal kommt man so ins Gespräch und lacht viel und vertreibt sich die harten Anstiege mit bisschen Quatschen und so, und das hat dann einfach irgendwie auch gepasst, sodass wir dann auch mit denen einfach 2-3 Tage auch gemeinsam gefahren sind. Ja.
Wenn ihr jetzt so überlegt, also wir hatten ja jetzt den ersten Tag, was waren denn so eure Highlights? Also wo du sagst, so da war die Mischung aus Anstrengung und Erlebnis optimal. Also so wie Melanie schon sagte, es war eigentlich fantastisch, ne? wenn man sich die Zeit nimmt, das auch zu würdigen. Und ich glaube, das ist ja bei dieser Rallye im Unterschied zu einem Race möglich, ne? Weil du ja schon einen anderen Mindset quasi rangehst und sagst, also ich muss jetzt hier nichts zeitlich gewinnen, aber ich kann die Strapazen genießen. So, ich glaube, das ist ja schon mal was anderes.
Ich bin unentschlossen. Ich glaube, für mich war, allgemein war das Wetter für mich wahnsinnig gut, nicht zu heiß, nicht zu kühl und immer so ein bisschen Regen. Und wenn es um die Landschaft geht, fand ich bei Torinizza wahrscheinlich Via del Sale am besten.
Was ist das?
Das war wahrscheinlich die steinigste Gravel-Route, die wir gefahren sind. Und das war direkt nach oder vor Little Peru. Ich glaube, es war danach. Roland, hilf mir mal schnell.
Ist das, ist das Italien oder ist es noch Italien? Ne?
Ja, das ist genau an der Grenze wieder. Also das ist so, man ist da eigentlich, also man springt da zwischen Frankreich und Italien wieder hin und her. Man startet da Tente oder Tende, je nachdem. Also von welcher Seite man auf die Stadt guckt, ist es dann Tende oder Tente. Genau, und von da geht diese alte Grenzkammstraße, ist das so eine alte Salzweg, ist das eben. Super exposed, also schon breit, gut zu fahren, kann man auch mit dem Allrad fahren, wenn man will. Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig tolle Landschaften, das waren halt wirklich so 60 Kilometer irgendwo in der Pampa, richtig, richtig Gravel, und man denkt so, oh, und ich glaube, das wird das, was Melanie eigentlich am meisten getaugt hat, und da unterscheiden wir uns wieder halt so. Ich dachte so, hey, cool, endlich geht's dann jetzt bergab, also ich habe ja das Höhenprofil, ich weiß, wann es endlich bergab geht und wann man es wieder laufen lassen kann. Melanie lässt sich da überraschen und ich denke so, boah, endlich geschafft, wir sind jetzt gleich ganz oben und dann geht's nur noch runter und dann kann man wieder laufen lassen. Und dann ist es aber ein so elends steiniger Weg, dass man halt echt das Gefühl hat, man verliert den Kopf, weil es da einfach die ganze Zeit nur eine Stufe nach der anderen runtergeht und das halt für 12 Kilometer, das alles wehtut. Also und die Abfahrt anstrengender ist als alles, was davor war. Da ist bei mir die Enttäuschung groß, bei Melanie ist so, ja, nehme ich halt mit, weil es halt auch irgendwie gerade kommt. Das ist, aber super gut.
Aber das ist halt das Schöne. Ich finde, wenn man aufpassen muss, wo man hin wird und wenn das Ganze vielleicht sogar so ein bisschen technisch wird, dann finde ich das spannend. Also wenn man für einen Moment auch nicht mehr die Aussicht genießt, sondern wirklich nur fokussiert Fahrt fährt.
Ja, es kann auch meditativ sein dann, ne? Selbst wenn es ruckelt. Wenn man sich nur aufs Fahrradfahren konzentrieren muss, dann halt in dem Fall, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Also ich weiß auf jeden Fall, nach dieser Abfahrt weiß ich auf jeden Fall, warum die Evolution dann irgendwann das Gehirn in Wasser gepackt hat, weil das war halt einfach echt wirklich nur, also das war wirklich hart zu fahren. Also das kann man ja machen für einen Kilometer, aber 12 Kilometer da runter, boah, das war schon hart, fand ich schon.
Würdet ihr sagen, war das Gravelbike das richtige Rad für Torinizza tendenziell oder ist es...
Mit Ausnahmen auf jeden Fall. Also es kommt auch immer ein bisschen, glaube ich, so auf die Reifen auch an, die man hat. Also da tendenziell dickere Reifen schaden nie, weniger Luftdruck schadet auch nie. Man kann aber eigentlich alles fahren. Also es gibt ja die klassischen, das ist ja auch das Coole, es gibt ja eigentlich zu jeder Stage gibt es ja eigentlich auch immer Alternativen, die man nehmen kann. Es gibt in der Regel eigentlich immer zwei Routen. Es gibt eine Rough-Stuff-Route, die ist tatsächlich dann eben so eine ganz originale, klassische Rough-Stuff-Route, wie man die eben kennt aus alten Tagen. Das ist dann halt in der Regel Hiker-Bike, aber halt eben voll. Kann man weder rauf noch runter fahren, aber halt eben, ja, schön die Tradition quasi aufleben lassen. Und dann gibt es halt eben die Routen, die man in der Regel eigentlich alle fahren kann. Also man kann eigentlich immer drum rumfahren. Es gibt so ein paar Shortcuts noch, wenn es einem zu lange dauert oder wenn man schneller irgendwo sein muss oder so. Die sind dann auch immer als Alternative dann mit dabei. Also man hat, es gibt nicht die eine Route, es gibt zu jedem Ding eigentlich immer, zu jeder Stage eigentlich immer eine Alternative oder Teile, Segmente, die dann alternativ gefahren werden können. Ja.
Weil du gerade sagtest, die alten Zeiten, wisst ihr, wie das entstanden ist, Turin-Nizza eigentlich? Also gibt es da eine Geschichte zu? Ist es ein alter Weg oder hat er sich das einfach nur ausgedacht, weil er halt mal nach Nizza musste mit dem Fahrrad?
Nee, also ich habe da auch ein paar Leute gefragt, die James auch besser kennen irgendwie. Und die, selbst die konnten es mir nicht, selbst die konnten es mir nicht wirklich beantworten. Mhm. Er hat wohl Freunde da, er war da lange Zeit und hat das halt eben irgendwie geplant. Aber wie genau und warum genau, weiß ich leider auch nicht.
Und dann kommt man nach dieser Salzstraße sozusagen nach Little Peru, richtig? Und muss dann dort, da kann man
tatsächlich schon davor rumfahren, ne?
Ach so, das war genau, davor, also, okay.
Genau, Little Peru war genau den Tag eigentlich davor, die Etappe davor.
Hat das auch dann mit dem Wetter gestimmt so? Hattest du dann auch...
Nee, leider nicht. Dann auch so, nee. Okay. Das war auch so der eine Fotospot, auf den ich mich eigentlich so die ganze Zeit gefreut habe, weil das so... der ist langweilig im Sinne von, du weißt, dass da ein gutes Foto rauskommt, weil da eigentlich, das ist wie nach Island fahren. Da muss man nichts machen,
ne?
Ja, da muss man sich blöd stellen, damit da nichts Gutes rauskommt. So muss man das eigentlich sagen. Also man muss sich da nicht so anstrengen. Und das war halt, das war so, okay, Little Peru, wenn man da die Fotos anschaut, die es da gibt, so, dann denkt man sich so, ey, pff, easy. Also, und aber auch eben der Komfort, so gute Fotos machen zu können, so mehr oder weniger aus der Hand raus, aus der Hüfte raus. Also es war neblig, es war Hochnebel, es hat genieselt, es gab immer wieder mal so ein paar, wo es mal aufgerissen ist und das war super, also wo dann das Wetter besser wurde, kurz mal, da war auch viel Bewegung drin, aber wir wussten, dass wir eigentlich auch nur echt wirklich einen Bruchteil von Little Peru quasi gesehen haben und der war super, aber da ist noch mehr, das wissen wir jetzt auch.
Wie lang ist der Abschnitt, wo man sagt Little Peru?
Also Little Peru da oben, ich glaube, das, was man als Little Peru bezeichnet, sind so 10 Kilometer vielleicht. Da stehen so ein paar alte Bunker und diese massiven Steine und die Farben, also die farbige Erde, die da überall ist, sind so 10 Kilometer, würde ich sagen. Mhm. Grob geschätzt. Ja.
Und dann rollt man irgendwann nach Nizza rein? Oder also wie ist das? Dann geht es irgendwann auf einmal runter und wo endet das dann in Nizza? Also wo... Ist da ein besonderer Punkt oder?
Vielleicht ein kurzer Disclaimer für alle, die das nächstes Jahr mitfahren wollen. Colombado ist nicht der schlimmste Berg.
Sondern? Jetzt musst du auflösen.
Ja, das ist der letzte, nämlich der Col de Turini. Ein furchtbarer Hügel. Also ich war wahrscheinlich im Kopf schon in Nizza, das war das Schlimme. Und,
weil du dir die Route nicht angeguckt hast.
Ja, wahrscheinlich. Aber man hat einen furchtbar langen Anstieg, also über Stunden, und hat dann das letzte Stück, das ist in so einem Kessel. Und du kannst auf die andere Seite sehen, auf die du fahren musst. Und es sieht kurz aus, aber es ist furchtbar lang. Und es geht dann so eine Asphaltstraße hoch und es ist einfach nur nochmal die letzten Kräfte rauskratzen irgendwie, um auf die andere Seite zu kommen.
Und es ist auch das ist der härteste und dann aber auch irgendwie der unspektakulärste Pass auf der ganzen Strecke. Also alle anderen, die sind ja so, so prestigeträchtige Tour de France-Pässe auch teilweise. So, da ist Geschichte irgendwie drin, da ist Fahrradgeschichte drin, man kennt die aus dem Fernsehen, man weiß, wer da alles lang gedonnert ist und du stehst da auch oben und das ist in der Regel halt immer so ein klassischer Pass. Erst ziehst du lang nichts, dann stehst du oben, kannst auf beide Seiten runterschauen und siehst auch schon die lange Abfahrt wieder vor dir. Also das ist so ein Gefühl so, oh, jetzt hast du es geschafft. So, das ist dein kleines Feuerwerk da oben, was du dir selber immer abfackeln kannst. Aber Col di Turini ist halt auch so unspektakulär. Es ist kein Pass, der richtig drüber geht, sondern der verschwindet irgendwie hinter so einer kleinen, vor so einer kleinen Kuppe, macht eine Biegung und geht dann wieder runter. Also da oben ist halt nichts außer wieder super viele Autos von Leuten, die bis vor den Gipfel mit dem Auto fahren. Mhm. Und ja, das war, glaube ich, auch so psychisch so der härteste. Also die für uns, glaube ich, so. Also
welche Pässe gab es denn noch? Weil du gerade sagst, es gibt ja eine Reihe von interessanten Pässen, weil ich kenne mich mit dieser Strecke überhaupt nicht aus. Also, und ich frage für einen Freund.
Ja, also Col de Finestre ist, glaube ich, das ist so der Giro d'Italia klassische Pass, wobei der ja immer festgewalzt wird. Also das ist ja wie Asphalt hoch, wir fahren den ja Gravel, also wenn der nicht gewalzt wird für die Giro d'Italia, aber sonst ist der, also wird das ja ziemlich planiert.
War der nicht in diesem Jahr, haben die den nicht rausgenommen dann, wegen den, Schneefall genau, oder irgendwas?
Genau, war doch der da? Der war irgendwie raus. Ich glaube, das war auch wegen
Kälteeinbruch und Erdrutsch und so irgend sowas war da.
Genau. Mhm. Melanie, was war noch so
Col d'Isoir.
Genau, stimmt.
War auch schön, aber sehr, also asphaltlastig. Man fährt halt so eine Asphaltstraße hoch. Da fand ich die Abfahrt wieder wahnsinnig schön, weil der Ausblick wunderbar war. Agnelle war bei uns wahnsinnig schön, weil man nichts gesehen hat. Es war wirklich so eine Nebellandschaft.
Aber das sind dann schon, also Verkehr hat man dann schon, ne? Also das ist jetzt nicht nur quasi so einsame Pässe irgendwo voller Gravel und Steine, wo sonst keiner ist, sondern das sind halt dann auch Pässe, wo ein normaler Straßenverkehr lang geht, oder?
Genau, ja, die hat man schon.
Genau. War das erträglich oder?
Teils, teils. Also Agnelle war gut, weil es so schlechtes Wetter war, dass da eigentlich niemand gefahren ist, also weder Motorrad noch Auto. Da waren ein paar unterwegs und die waren aber auch so, also na, das ist dann so, im Kollektiv feiern sich dann ja alle so. Mhm. Die feiern uns, weil wir so blöd sind, mit dem Fahrrad dann da hochzufahren und die feiern sich selber, weil sie irgendwie ohne Unfall da hoch sind und auch wieder runterkommen, hoffentlich. Mhm. Da war einfach im Col Agnelle, kann ich mich nur erinnern, super dichter Nebel, Whiteouts, die letzten bestimmt 10 Kilometer bis zum Gipfel, 2 Grad oben, es war super kalt und kein Verkehr, das war super. Col d'Isoir, das war der Tag davor, da hast du halt nur UK-Kennzeichen, Sportcars und was weiß ich, also das sind die teuersten Autos an uns halt eben vorbei. Wen das interessiert, super, aber wenn das nicht interessiert, ist schwierig.
Das
ist
wie zum Ventoux hoch, habe ich jetzt gehört. Da fahren auch immer diese ganzen Retro-Cars oder diese Oldtimer-Rallys und sowas.
Ja, die wären ja noch lustig, aber das waren ja wirklich so, da ist ein Maserati nach dem anderen an dir vorbei. Also wirklich halt die, also das so Need for Speed Autos.
Neues
also,
Geld.
Oder die Autos, genau, nur die Autos, die ich aus Need for Speed spielen kenne.
Okay, nein, das ist nicht so schön.
Um auf deine Frage zurückzukommen.
Ja, was waren die?
Wie ist es, wenn man in Nizza ankommt?
Ach so, genau. Ja.
Im besten Fall nimmt man eben den Wildcamping-Spot am Schluss noch mit, die Nacht davor. Mhm. Roland, weißt du noch, wie der Pass geheißen hat?
Col de Braus.
Genau, da gibt es oben wunderschönen Campingspot, wo man nochmal über die Berge sieht und wirklich einen wunderbaren Sonnenaufgang genießen kann, weil Nizza ist danach eigentlich so ein bisschen ein Downer, weil man aus einer wunderbaren Landschaft kommt, wo es ruhig ist und Nizza ist voll. Als wir angekommen sind, war auch gleichzeitig noch der Ironman.
Okay.
Das heißt, es waren nochmal mehr Leute, wahnsinnig viele Autos und eigentlich wäre ich am liebsten am Berg geblieben.
Ja. Habt ihr euch da noch ein paar Tage gegönnt sozusagen oder seid ihr quasi rein und dann Zug und irgendwie wieder weg?
Nee, also wir sind noch ein paar Tage länger geblieben, waren dann noch in, meine Güte, wie kann ich das denn vergessen?
In Turin?
Wir sind Nee, ja, natürlich. Wir waren in einer kleineren Stadt nebenan, bei der es sich auf jeden Fall auszahlt, dahin zu fahren. Ich weiß auch nicht mehr, mir fällt der Name nicht ein. Wir sind aber dann
Rom.
schneller zurück. Nein.
Nee, neben Nizza. Ich kann es mir aber auch gerade nicht merken. Aber ja, also Nizza fanden wir nicht so toll. Wir wollten eigentlich länger bleiben, aber das war uns irgendwie zu frosch, zu. Melanie, man hört, dass du tippst, du googelst nebenbei. Das ist
Ich auch,
cheaten,
ich
das
auch,
macht
ich
man jetzt nicht.
auch.
Ah ja, okay.
Matisse Museum, Renoir Museum, siehst du, Menton oder Cannes, Antibes.
Nee, Antibes waren wir, genau,
Antibes.
richtig. So, jetzt sind wir dann. Antibes, genau. Da haben
Sollen
wir
wir das
auch eben
aufgeben?
das, da haben wir eben, da haben wir eben auch auf der Strecke Cyril kennengelernt. Cyril ist quasi so der Kompagnon von James, der vor Ort ist, der kommt eben aus Antibes. Der organisiert da ganz viel mit und betreut. Der hat dann auch quasi so die Turin-Nizza-Rallye, die dann eben 2 Wochen später, diese Women Edition. Der hat da auch viel quasi für die mit organisiert und geguckt, dass da alles passt. Das war so quasi so der Organisator dann vor Ort, weil James selber ja nicht da war. Der
Ja.
hat Haus gebaut, der hatte Stress, der wusste gar nicht, wie er aus UK quasi dahin kommen soll. Deswegen hat der viel übernommen. Den haben wir auf dem Weg kennengelernt, sind mit dem auch viel gefahren, super nett, und den haben wir dann halt einfach dort nochmal besucht.
Und wie ist das, wenn ihr da, also wenn man jetzt runterkommt, da gibt es ja einen Zielpunkt, ne? Passiert da irgendwas? Kriegt man Stempel, Applaus, Wegdusche oder ist man einfach nur da?
Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
Ja, klar.
Ja, genau.
Ich meine, hallo, wer 5 Tage fährt, der soll natürlich auch eine Sektdusche bekommen. Natürlich.
Genau. Nee, also wir haben uns auf jeden Fall vorgestellt, dass da irgendwie stinkende Leute vom Fahrrad mit Applaus empfangen werden und am besten Umarmung in einer Stadt wie Nizza. Nee, also wir haben uns schon gedacht, so, da gibt es, weil es gibt tatsächlich bei Café du Cycliste, die haben ja da ihren Store in Nizza, dass man da ankommt und dass da auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, Recognition da wäre, oder dass man auf jeden Fall so das Gefühl hat, so, boah, ja, yeah, jetzt hat man es geschafft und einer lässt mal kurz den Korken knallen für einen. Das war aber leider überhaupt gar nicht so. Und wir sind dann zum zweiten Checkpoint in Nizza. Das ist nämlich dann Brewdogs, diese Craft Beer aus, ich glaube, Schottland sind die. Genau. Das war so quasi die zweite Station, wo man auch schon Gutscheine quasi für Bier mitbekommen hat, wie man das Ticket quasi für die Turin-Nizza-Rallye bekommen hat. Und dann haben wir, genau, dann haben wir uns halt dort gefeiert, dass wir es geschafft haben.
Wie lange habt ihr jetzt
Okay.
gebraucht dann eigentlich?
7,5 Tage.
Das ist super.
Ja. Vor allem, weil der letzte Tag war ja wirklich nur noch rollen lassen bis Nizza, weil wir eben dann nochmal einen letzten Tag oben waren und dann halbwegs runterrollen. Ein paar Gegenanstiege gab es dann doch noch. Die habe sogar ich übersehen, obwohl ich immer weiß, wie die Route ist. Aber genau, das war so die letzten 50 Kilometer dann am nächsten Tag vormittags. Wir waren dann mittags quasi in Nizza.
Also am Brausepass sozusagen ist für alle, die das dann auch fahren möchten, eine gute Möglichkeit, nochmal Pause zu machen. Pause am
Genau,
Brause, bevor es dann runtergeht.
richtig. Nee, es ist super schön, wirklich. Tatsächlich einer der besten BV-Spots, die wir dann da so hatten. Bis auf den Olivenhain da die Nacht davor, der war auch sehr schön. Aber den dürfen wir nicht verraten, glaube ich.
Okay. Fahrt ihr das nochmal?
Umgekehrt vielleicht, rückwärts. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ja. Also vielleicht mit mehr Zeit und dann die ganzen Rough Stuff Hiker Bikes mit dabei. Ich glaube, das wäre cool, die noch mitzumachen.
Und ich glaube, ich möchte nicht nochmal nach Nizza fahren. Ich würde dann woanders
Genau,
abbiegen.
wir biegen dann ab und landen wieder auf italienischer Seite oder nach Monaco, unsere Steuerberater dort vielleicht besuchen oder so.
Es gibt ja, glaube ich, auch, es gibt so eine Tour durch Venetien, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Aber auch so. Als Rallye angelegt, nicht als Rennen. Und
Veneto.
Veneto Trail.
Genau, das ist, glaube ich, der mittlerweile Bombtrack. Das müsstest du doch eigentlich wissen, die sind doch bei dir um die Ecke. Ich glaube, die
Komm,
machen das mittlerweile.
Köln,
Die
ich bin
haben das, glaube
Hamburg.
ich, jetzt so ein bisschen als würde ich mal sagen, Sponsor kann man vielleicht
Ja.
sagen, oder vielleicht sogar Organisator, Veranstalter oder Mitveranstalter übernommen. Ich weiß, dass es noch immer einer plant. Da gab es auch jetzt gerade bei Bikepacking einen Artikel, glaube ich, dazu. Aber Bombtrack, glaube ich,
Ja, die
ist
hängen
da
ja
auch
auch
mit dabei.
beim Toskana Trail irgendwie mit drin.
Genau.
Aha, okay. Ja, das wäre nochmal eine gute Möglichkeit, aber was würdet ihr jetzt so potenziellen Nachfahrerinnen raten? Ich hatte euch ja gefragt, Erfahrungen und Learnings heißt das hier bei mir. Was sollte man vielleicht vermeiden und was sollte man auf jeden Fall tun? Also vermeiden, Nizza vermeiden, gut, das ist halt, wenn da das Ziel ist, dann sollte man zumindest mal da hinfahren, aber dann nicht länger bleiben offensichtlich. Was, also so von Ausrüstung, Fahrrad, habt ihr da irgendwelche Tipps?
Ich glaube, ich würde noch ein bisschen weniger mitnehmen.
Wie immer eigentlich.
Was hattest du denn zu viel mit?
Ich hatte tatsächlich, ich glaube, 2 Trikots dabei. Und noch eine zweite Bib, die würde ich wahrscheinlich auch zu Hause lassen, weil es zwischendrin immer wieder Möglichkeiten gibt, das Zeug auch zu waschen, wenn man das möchte. Vielleicht das Zelt. Wir hatten noch das Zelt dabei.
Das war halt immer so ein bisschen, genau, Zelt ist auf jeden Fall so auf meiner Abschussliste. Also würde ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen, würde ich jetzt auch lassen. Ja, weil das, also je nachdem, welches Zelt man hat, aber man spart auf jeden Fall ziemlich viel Platz und auch Gewicht. Ich würde generell, also ich würde nicht sagen, dass man unbedingt ein Mountainbike braucht und jetzt irgendwie 2 Fünfer Schlappen oder so, aber ich habe auf jeden Fall genossen, dass ich doch dickere Reifen auf meinem Gravel hatte. Das waren jetzt, ich hatte 48 Millimeter. Ja. Melanie ist mit 40 Millimeter gefahren, das ging schon, aber ich glaube, dass es tatsächlich angenehmer ist, mit breiteren Reifen zu fahren.
Ja, vor allem diese Salzstufen darunter mit 40 Millimeter Reifen, da
das ist
auch keine Fragen mehr, ne?
Ja, ich fand's gut. Man hat mir gesagt, das ist nicht so schlimm, weil ich so leicht bin. Da geht es gut. Aber ich muss sagen, mit dem Fahrrad war ich sehr zufrieden. Das hat gut gepasst. Ich hatte davor noch einen, Roland hat mir einen neuen, Roland ist ja auch mein geheimer Fahrradmechaniker. Und Roland hat mir davor noch einen neuen Lenker besorgt, der so ein bisschen flacher ist, weniger rund, mit besseren Grip. Und
ein Ritchie.
Spank. Das ist ein. Ich weiß, welchen du meinst, den Ritchie, der auch der dann an den, ich glaube auch an den, wie sagt man denn beim Lenker, an der Dropbar unten, ne? Der hat da, glaube ich, diese, der ist da so verformt, damit man da ergonomischer so besser greifen kann. Genau, und da gibt es die Version, die oben auch abgeflacht ist. Genau, und das ist so ähnlich, der Lenker von Spank ist so ähnlich. Der hat dann auch noch so ein, wie nennen die das, Vibra-Core, das ist mit Schaumstoff irgendwie ausgespritzt, genau, damit der dann weniger vibriert. Boah, keine Ahnung, ob das funktioniert. Also nach den Stufen runter an der Via del Sale, glaube ich, ist das ziemlich egal.
Ist eigentlich was kaputt gegangen bei euch?
Nö. Ja, doch, Melanie hatte einen Platten, als wir in Nizza waren, aber die ganze. Ja, aber sonst hatten wir tatsächlich auch, wir hatten nicht mal einen Platten, also nichts davon, wirklich.
Ja, klasse. Gut. So, hatte ich dir nicht jetzt irgendwie, hattest du nicht geschrieben, hier du irgendwie Reifen wechseln? Und da hatte ich nicht gesagt, was, noch nicht tubeless oder so? War das nicht so? Habe ich dich nicht auf Instagram ausgelacht?
Ja. Wie lange?
Oder verwechsel ich das? Wie viele lache ich aus auf Instagram?
Wie viele fahren nicht tubeless?
Also, du schneidest ein schwieriges Thema an. Wie lange haben wir denn Zeit heute? Dann erzähle ich die ganze Geschichte.
Das Internet.
Ich fühle mich ja mit dem Schlauch im Reifen wahnsinnig wohl, weil ich weiß, das kriege ich hin, das ist blitzschnell gewechselt und alles ist gut. Und ich habe danach tatsächlich auf tubeless gewechselt und es war eine der furchtbarsten Fahrradtouren, die ich jemals hatte, weil mir alles ausgelaufen ist, den ganzen Tag lang. Und ich war aber zu faul, um mir einen Schlauch einzuziehen. Und ich war mit einer wahnsinnig netten Runde und natürlich auch Roland unterwegs und wir haben ständig gepumpt und irgendwann war das so, ja, soll man nicht einen Schlauch einziehen? Und ich habe mich aber nicht überreden lassen und wollte dann bis zum Ende fahren. Also ich glaube, ich bin also immer so ein Stück zu stur, aber ich wollte den tubeless Reifen zeigen und habe dann einfach selber wieder wahnsinnig gelitten. Und jetzt bin ich so vorne auf tubeless und hinten mit Schlauch, weil ich noch nach richtigen Reifen suche.
Das ist sozusagen das Plug-in-Hybrid für den Fahrradfahrer.
Genau. Ja, es ist wie immer bei mir und Fahrrädern ein furchtbares Chaos.
Ja, nee, du wehrst dich ja gegen die Empfehlung deines Chefmechanikers ganz gern auch. Also das kann man ja auch mal kurz erwähnen, dass ich dich ja schon seit 2 Jahren zu Tubeless versuche zu überreden, aber ich dann auch respektiere, wenn du sagst, nee, du willst es nicht, dann mache ich das also auch nicht nachts irgendwie, während du schläfst, sondern das lasse ich dann.
Heimlich, genau.
Ja.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, also nicht jeder Mantel ist da auch freundlich genug. Ne? Also ich habe jetzt immer wieder auch gerade bei Gravelbikes von vielen Mänteln gelesen, die halt so nässen. Ne? Also wo dann halt die, wo die Milch halt durch den Reifen auftritt.
Genau, genau.
So, und ja. Das, also ist mir persönlich noch nie passiert, aber ich bin auch oft manchmal zu faul. Ich fahre hier manchmal auch Fahrräder, da ist halt Vorderreifen tubeless, hinten ist halt ein Schlauch drin, weil das so, und ich mache die dann immer erst fertig, wenn es irgendwie wichtig wird, so dann. Dann genau. Sind sie tubeless, aber bis dahin ist mir das auch immer wurscht.
Aha. Siehst du, dann bin ich ja nicht die Einzige, das ist schon mal gut.
Ich bin ein absoluter Tubeless-Fan. Also ich finde es sehr einfach und sehr gut und das merke ich halt immer wieder, wenn ich einen Schlauch dann doch mal irgendwie abnehme, ja, weil sie runter sind oder irgendwas ist. Und dann siehst du ja dann im Schlauch drinne, wie viele Löcher du eigentlich schon hattest, ne? Die halt abgedichtet worden sind durch die Milch. Und das war jetzt auch in Kirgisistan, war das ja auch der Fall. Ich hatte da ein Loch, habe da so eine Salami reingemacht, oder 2 Löcher an der Felgenseite hatte ich da noch was. Und das hat dann halt gehalten, fertig ist.
Also. Das mit der Salami, da bin ich immer noch skeptisch. Ich habe das nämlich bei Melanie dann probiert. Also der Grund, warum bei Melanie dann alles raus ist, ist, dass Melanie einen Riss im Mantel hatte, der eigentlich erst durch die Milch geflickt war, aber dann durchs Fahren, durch ein Gravel und Gelände dann doch irgendwie immer wieder so weit aufging, dass da Luft raus ist und die Milch hat das dann nicht mehr abgedichtet. Und dann dachte ich auch, ja, okay, jetzt probiere ich mal dieses Salami-Flickset und habe dann da die Salami reingestopft und das hat dann auch eigentlich so lange immer gehalten, bis dann wieder irgendwie so Belastung drauf kam und dann war die auch irgendwann weg.
Ja, da war wahrscheinlich die Reifenstruktur kaputt irgendwie, ne? Wenn das dann so reißt. Ja, also ich habe auch mit Salami, das ist im Sommer ist es die Hölle, weil das Zeug klebt halt und es passiert halt nichts. Ich habe jetzt auch so andere Sachen, so Pfeile, die du da rein, so Darts-Zeugs und so, alles Mist. Also eine ordentliche Salami oder eine Silikondose mitnehmen, einfach rein damit und fertig ist. Genau. Passt schon. Ich habe dann gesehen, ihr seid nicht nur selber quasi ihr habt nicht nur selber an solchen Sachen teilgenommen, wie jetzt eben Turin-Nizza, sondern ihr seid schon Next Level und habt gesagt, wir bieten das selber an, und zwar bei euch in der Ecke, ein kleines, sagen wir mal, ein bei Salzburg Gravel Festival, ein Tag, nennt sich Schuss und Schotter. Erzählt mal, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Gibt's das nächstes Jahr? Dieses Jahr gab's das ja. Nächstes Jahr auch und so weiter und so fort.
Schuss und Schotter, das war so eine Idee, die wir hatten, Überraschung, Corona-Lockdown, letztes Jahr, so im Winter. Da waren wir gerade mal so ein halbes Jahr hier, also ein halbes Jahr wieder in Österreich und hier quasi in der neuen Heimat, wenn man das so will. Und unsere Wohnung ist genau gegenüber von einem Café. So ein Café, wo eigentlich jeder, der Fahrrad fährt, irgendwo in der Gegend eigentlich so sonntags seinen Stop einplant, weil das halt sonntags auf hat. Und auch nebenher super guten Kaffee macht. Und wir sitzen halt hier oder sind da halt auch unterwegs, aber wir sitzen hier in unserer Wohnung, bildlich gesprochen, gucken so aus dem Fenster und ich sehe halt den ganzen Sommer einfach nur Leute auf coolen Rädern, die bestimmt coole Sachen gefahren sind, irgendwie da vorbei und in kleinen Gruppen, und irgendwie ist man dann so ein bisschen neidisch geworden und denkt so, hey, das ist so blöd mit Corona und Lockdown und den Beschränkungen und man darf nicht Events machen oder teilnehmen und Leute mit Gruppen ausfahrten und so, dass das halt irgendwie alles nicht geklappt hat. So, wir wussten, man kennt die dann auch von Strava, ganz blöd gesagt auch, dass es die Leute halt gibt, aber mit denen kann man halt nicht fahren. Oder man kennt die halt nicht gut genug, dass man mit denen jetzt einfach mal so, hey, wir sind gerade hier hingezogen, darf ich mitfahren bei euch? Darf ich mitmachen bei eurer coolen Fahrradgang? Und das war dann irgendwie für uns so ein Moment, wo wir dachten so, hey, Moment mal, hier gibt's eigentlich, also selbst wenn kein Lockdown wäre und kein Corona oder sowas, selbst dann sind die Gelegenheiten hier eigentlich nicht so da, weil es eigentlich hier nichts gibt, so wie in Berlin, da wo ja irgendwie gefühlt jedes Startup, jeder, Alles, genau. Listen Ride, Coffee Spins, Standard Donnerstagsrunden, die Rafa Rides, also gibt's halt irgendwie alles und hier genau gar nichts in die Richtung. Und dann dachte ich mir so, hey, wie schwer kann das sein, irgendwie sowas auf die Beine zu stellen? Man braucht irgendwie eine Route, man schickt das einmal raus und wir gucken einfach, wer halt eben kommt. Und dann haben wir das halt so geplant. Dann haben wir halt irgendwann mal so angefangen. Ich natürlich die Routen, weil mir das einfach irgendwie auch taugt. Melanie hat dann mit dem Design angefangen, also das kam auch dann alles von Melanie, auch der grandiose Name war dann Melanies Einfall.
So sehr
der,
schön.
Der stand eigentlich als allererstes. Also wir wussten noch nicht mal, was es genau wird, aber wir wussten Gravel und Melanie meint dann, ey, wir nennen das Schuss und Schotter und ich so, boah, geil, cool.
Irgendwie,
so.
Melanie, muss ich bei diesem Schriftzug Schuss und Schotter an Manna-Waffeln denken. Ich weiß nicht, wieso.
Stimmt.
Ja. Also ich gucke mir das an und denke, das ist doch, ich muss an Manna-Waffeln denken. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Egal.
Die sind ja die beste, sind das die, ist es die beste schnelle Fahrradsüßigkeit, die es so gibt.
Und vegan.
Und vegan, ja.
Gibt's auch vegan, ja.
Naja, nee, die sind vegan. Schon immer vegan und Roland muss das extra dazu sagen, weil ich mich vegan ernähre und immer wahnsinnig so. Nervig bin. Deshalb okay. Ist das so mein, neben Gummibärchen immer mein, meine Weg, wie nennt man das denn, meine kleine Jause, die ich immer einpacke.
Jause?
Jause ist, ich übersetze kurz, als deutscher Brotzeit oder wie ist es, Vesper. Um es noch
oder wie ich sagen würde, Pause.
Pause. Ah ja, Pausen, das Pausenbrot.
Pause und kannst du was essen.
Ja. Pause, Jause, das ist ja nicht so weit weg voneinander.
Ja. Genau. Wie kann man jetzt Schuss in Schotter?
Ja, ist genau. Super. Also, aber jetzt für mich ist die Frage Schuss, ich habe es zuerst so überlegt, weil das dann mit dem Pan-Café, ne? Also können wir ja auch nennen, das Pan-Café. Genau. Ist ja da, und dann habe ich gesagt, ah, Schuss und Schotter heißt, okay, saufen und Fahrradfahren, alles klar. Ja, Schuss mit Schuss, so. Aber dann dachte ich mir, na, vielleicht ist doch eher was anderes.
Nee, aber ihr habt ja, also vielleicht ist das auch was Süddeutsches oder was Österreichisches, aber hast du nie als Kind, wenn du schnell mit dem Fahrrad oder mit irgendwas eigentlich gefahren bist, dann hat man immer mit Schuss.
Genau.
Wir fahren jetzt Schuss.
Ja, aber ich bin schon so Säufer, dass ich da nur, ich bin nur Alkohol und Manna-Waffeln. Was sagt das jetzt über mich? Aber egal.
Genau. Nee, aber das war dann der Name, weil wir wussten ja, es wird so Multisurface, was ja Gravel eigentlich immer ist, dass immer irgendwo Asphalt mit drin ist, dass es nicht nur rein Gravel werden wird. Und wir finden ja auch die Idee immer ganz cool, dass man dann auch irgendwann mal laufen lassen kann, den Freilauf genießen kann und dann sich wieder irgendwo über Gravel irgendwo quält. So, deswegen war das eigentlich war der perfekte Name, wirklich die perfekte Idee irgendwie dafür. Und das ist, glaube ich, auch immer bei mir dann sowas, was mich dann so voll ewig lang, also wirklich auch motiviert, da weiterzumachen. Wenn so die Basis stimmt, wenn so ein Name schon mal cool da ist, wenn der schon mal irgendwie taugt, dann geht der Rest auch eigentlich relativ einfach. Genau. Und dann haben wir das, also das war dann auch, also muss man auch jetzt so im Nachhinein sagen, einfach auch mega naiv. Also so, ich habe ja mit Event oder wir haben ja auch mit Events nichts zu tun, haben nie in dem Bereich irgendwas mal gemacht. Größtes Event war wahrscheinlich Geburtstag und unsere Hochzeit, die man mal irgendwie plant. Aber das war es dann auch. Also wir haben wirklich null Ahnung, wie man sowas eigentlich macht und sind da auch super naiv dran. Und ja, erstmal Routen. Wir suchen uns einfach die Best-ofs, was wir irgendwie so hier gefahren sind und verknüpfen das irgendwie alles und bieten dann drei Routen an. Weil das Wichtige war für mich, dass es halt so inklusiv wie möglich irgendwie ist, aber trotzdem noch so seriös, dass man schon auch irgendwie so eine Community auch anspricht. Also dass es jetzt nicht so komplett divers ist, dass da irgendwie vom Stadtrat bis zum E-Mountainbike alles dabei, sondern dass es sich schon irgendwie so ein Community-Building-Ding dann wird. Also, dass man schon weiß, wer die Leute sind, die dann da hinkommen. Also so mit Gravelbike oder Hardtail-Mountainbike, so in die Richtung sollte das halt werden. Aber halt auch so, dass da jeder, also selbst der jetzt vielleicht gerade erstmal durch Corona auch und Lockdowns irgendwie mit dem Fahrradfahren angefangen hat, auch sich traut, mit teilzunehmen. Also quasi leichte Route, eine mittelschwere und eine schwere dann.
Genau, und dann ich sehe gerade, Hallein ist ja wirklich an der Grenze, ne?
Also, genau.
Ja. Das sind schöne Runden, übrigens schön dargestellt. Schönes UX-Design, weil man nämlich über die Routen gehen kann und dann werden die einem so schön gehighlightet, was dann noch dazu kommt. Wollte ich nochmal erwähnen.
Ja, ich glaube, das war so der Anspruch, ein wunderschönes Gesamtpaket zu machen, weil eine Ausfahrt zu planen, das ist ja relativ einfach, aber wir wollten halt, dass alle, die dabei sind, wirklich ein schönes Erlebnis haben. Und es beginnt halt dabei, wenn man sich die ersten Infos raussucht, das hilft ja auch mit, herauszufinden, ob man es schaffen kann und welche Runde man nimmt. Und was mir total gefallen hat, war, dass davor schon Diskussionen da waren, welche Runde fährt man, und man hat Leute im Pancafé über die Strecken reden hören und sich vorab schon absprechen gehört. Und das war ein wahnsinnig gutes Gefühl schon davor. Und der Tag selbst war natürlich, man muss sagen, Roland, ein perfekt gewähltes Datum, weil ein Wochenende davor ist Hallein total überschwemmt worden. Und wir
Also
haben
es gab
dann,
hier Hochwasser, das war so ein bisschen als Ironie,
ja.
falls man das nicht rausgehört hat, das war tatsächlich so, also wirklich ein Wochenende davor,
Alles.
krassestes Hochwasser, alles kaputt, die ganze Stadt überschwemmt, bis zum ersten, also so
Die
Erdgeschoss auf
Salzach,
jeden
ja.
Fall. Ja, es war tatsächlich ein kleiner Bach, der in die Salzach fließt, der da übergegangen ist, den es da zurückgestaut hat und dann der von oben die ganze Altstadt überschwemmt hat. Ja, das war so, da stand es dann noch mal auf der Kippe. Also das stand eh sowieso immer die ganze Zeit auf der Kippe. Es gab eigentlich bis 2 Wochen vor dem eigentlichen Event gab es immer eigentlich noch die Ansage so, nee, sowas geht nicht. Also so organisierte Breitensport-Events kann man in Österreich noch nicht machen wegen eben Corona-Bestimmungen. Und das wurde dann eben genau erst 2 Wochen vorher dann eben aufgelöst, die Beschränkung, dass man das machen kann bis 100 Leute. Dann
Ah
geht
ja,
das.
okay.
Genau, so. Und dann war das halt eben auch der Moment, wo, also ich hatte auch schon die Registrierungen davor und das war ja auch völlig verrückt eigentlich. Das war ja für uns so dieser Go-Live von der Webseite. Das ist ja so das Ding, wo es dann tatsächlich mal da ist, wo man sich auch registrieren kann. Und dann haben wir halt genau an einem Sonntagabend oder Sonntag später Nachmittag haben wir die online gestellt und dann haben wir so den ersten paar Leuten irgendwie den Link geschickt und haben gesagt so, hey, weißt du noch, dass wir jetzt die ganze Zeit dran gearbeitet haben, ist es jetzt tatsächlich da, man kann das machen. Und dann ging es halt komplett rund. Also das war dann halt innerhalb von, also wir haben dann tatsächlich nur auf Instagram einmal halt noch dieses Profil angelegt und dort einmal nochmal so ein paar Leute irgendwie geschrieben, die wir schon kannten. Und dann war halt irgendwie, wir haben das erstmal beschränkt auf 50 Leute, also 50 Registrierungen, weil zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich auf 50 beschränkt noch, so Breitensportveranstaltungen. Und ich wollte auch kein Risiko eingehen und dann zig Leuten wieder absagen danach. Und dann war das halt innerhalb von 24 Stunden voll. Also dann gingen alle weiteren Anmeldungen in die Warteliste und das waren dann halt am Ende auch nochmal über 100 Leute, die sich
Oh.
auf die Warteliste gesetzt haben. Also das waren dann halt wirklich so 150 Leute, die da gern mitgefahren wären. Am Ende sind es dann, ich glaube, 85 waren es dann tatsächlich, die dann mitgefahren sind. Ein paar sind dann auch wieder kurzfristig dann eben abgesprungen. Das ist ja immer so. Genau, aber das war völlig verrückt. Also wir mussten nicht mal Werbung oder so irgendwie wirklich dafür machen. Das ging irgendwie wie so ein Lauffeuer irgendwie so rum und dann war das in 0, nix eigentlich ausgebucht und ja, wir super happy. Also wir so, boah, okay, cool. Die Leute wollen das. Da ist ein Need dafür da, dass die wollen an sowas teilnehmen. Die wollen auch mal nicht Rennen fahren, weil davon gibt es ja genug in Österreich. So, also Rennen oder da gibt es auch diese ganz berühmte Salzkammergut-Trophy, die hier in Salzburg auch ist. So, die kennt man, die haben mittlerweile auch eine Gravel-Route. So, da kann man sich auch gut messen. Aber so wirklich so einfach nur Ausfahrten, sage ich jetzt mal, so gibt es wenige hier in Österreich. Also ich kenne nicht viele.
Ja, also vielleicht jetzt für die, die jetzt nicht auf die Seite vor Augen haben, also es gibt drei Routen. Eine 52 Kilometer, 700 Höhenmeter, eine 85 Kilometer, 1750 Höhenmeter und eine 104 Kilometer und 2610 Höhenmeter. Und das habt ihr auch, glaube ich, aus meiner Sicht auch richtig eingeordnet, vor allen Dingen gute Informationen dazu, ne? Also in der Beschreibung, die ist halt wirklich sehr hilfreich, ne? Mit dem, weiß ich, Gravel 30%, Pave 25%, Road 45% Anteil, also so, dass man sich ungefähr ein Bild machen kann, was jetzt 1750 Höhenmeter auf diese Distanz beispielsweise bedeuten. Ne? So.
Genau.
Also.
Und wir haben dann auch nochmal von jeder Route Fotos gemacht und sind die abgefahren und haben dann quasi auch auf Instagram nochmal so zusammenhängende Stories, wo dann auch mal so kleine Highlights auf den Routen dann quasi in der Story eingearbeitet sind. Die sind auch jetzt als Highlights auf dem Instagram-Profil. Genau. Und ja, was auch cool ist, wo ich mega stolz bin, weil Melanie dann so einen Instagram-Filter, ich weiß nicht, nennt man das Programmieren? Eigentlich ja schon, irgendwie einen eigenen Schuss und Schotter Instagram-Filter programmiert hat, den man quasi selber ausprobieren kann. Da kann man dann quasi gezaubert. Ein Selfie machen und je nachdem, welches Gesicht man macht, ob man gerade happy ist oder schon das Gesicht verzieht, gibt es da halt so ein paar Partikel, die dann durch die Luft fetzen. Fand ich irgendwie super lustig, dass wir selbst sowas dann irgendwie dann noch mit reingeschmissen haben. Und Poster, und wir haben dann auch noch von hier, hier gibt es in Halle ein Fahrradgeschäft, Fahrrad Grundner, der das halt super, super toll fand, dass wir das halt machen und der uns dann eben Fahrrad-Foodbags, also diese ganz klassischen aus Baumwolle mit dem Logo, der die dann halt noch gesponsert hat. Und dann haben wir noch eine Freundin hier in Halle, die Victoria, die hat so eine Zuckerbäckerei, nennt sie das, die macht Torten und Plätzchen und Müsliriegel. Die hat dann auch nochmal uns nochmal so 100 selbstgemachte Müsliriegel mit dazu gelegt. Die haben wir dann in die Taschen rein. Also jeder hat eigentlich so ein Paket bekommen, jeder, der teilgenommen hat. Und das aber halt auch ohne Startgeld. Also wir haben halt auch wirklich überhaupt kein Geld dafür genommen. Und das hat also eigentlich zwei
Leidenschaft,
Gründe.
Ne?
Genau, aber das hat auch zwei Gründe. Erstens, weil uns das auch irgendwie zu blöd war, jetzt da extra irgendwie ein Gewerbe für sowas anzumelden oder so, weil dann, also bleibt am Ende bei sowas Kleinem ja sowieso erstmal gar nichts übrig. Und das zweite war auch so, boah, also Corona ging eh vielen nahe und selbst die, die sich vorher ein gutes Gravelrad leisten haben können, die sind dann auch irgendwie happy, wenn sie mal für mal endlich mal wieder ein gutes Wochenende vielleicht einfach nicht wieder in die Tasche greifen müssen. So, also einfach, dass jeder mitfahren kann, egal wie situiert man dann ist gerade in der vielleicht eher besonderen Situation gerade.
Wie ist das in Österreich eigentlich, was die Versicherung angeht? Weil wir erleben ja gerade in Deutschland, wenn ihr das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da gibt es ja diesen Bikepacking Germany oder Deutschland e.V., weiß ich gerade nicht. Und das ist ja vor allen Dingen auch deshalb notwendig gewesen, um vielen Veranstaltern von solchen Ausfahrten, ne, oder Events einfach einen versicherungs- und rechtlichen Hafen zu geben, ja, dass man da nicht mit dem halben Bein oder mit dem ganzen Bein im Knast steckt bei solchen Sachen.
Und das ist genau der Grund, warum ich gerade vorhin meinte, das ist sehr naiv alles geplant, weil das war dann tatsächlich auch mal so, nachdem schon die Registrierung draußen war, nachdem das alles schon geplant war, bin ich irgendwann mal morgens aufgewacht und dachte so, oh Mann, ey, hoffentlich, was passiert denn, wenn da sich jetzt jemand um den Baum wickelt? So, wen kackt der denn dann an? Das bin ja dann ich. Also ich als derjenige, der die Route gegen den Baum geplant hat. So, und dann ist mir erstmal so ein bisschen, dann hatte ich erstmal so ein bisschen Panik. Und ich hatte das auch schon mal einen Moment davor, als ich festgestellt habe, dass alle meine Routen, die Highlights von meinen Routen alle auf Forststraßen sind. Und Forststraßen in Österreich laut Gesetz seit 1960 im Endeffekt Fahrverbot herrscht, auch für Fahrräder. Also im Endeffekt kann man Österreich so übersetzen, dass alles, wo es nicht extra ausgeschildert ist, eigentlich Fahrradverbot ist. Und dann halt eben auch auf diesen Forststraßen. Und da musste ich halt die ganzen Routen noch mehr legalisieren. So, das war schon der erste Panikmoment, wo ich
ist
dachte,
das, so, oh, ist Mann. Das ein Recht, also ist das quasi so ein Gesetz, was es gibt, was aber nicht aktiv verfolgt wird, oder?
Doch. Der Bundesforst ist da dahinter. Also das sind auch ganz empfindliche Strafen, die man da zahlt. Also da zahlt man bis zu 500 Euro, wenn die einen mit dem Fahrrad auf so einer Forststraße erwischen. Das ist nicht so ohne. Und das wird schon aktiv verfolgt. Also es gibt hier genug dumme Jäger und Förster in Österreich, da kann man sich sicher sein. Okay. Und die beharren da dann schon drauf. Und das war dann so der erste Panikmoment, wo ich dann dachte, oh, okay, da gibt es auch andere Veranstaltungen in Österreich, die genau dasselbe Problem hatten, wo die dann nach einer Veranstaltung gemerkt haben, so, oh, doch nicht so legal, wir müssen das alles umplanen. Und da habe ich dann die Fahrradlobby in Österreich, das ist quasi der ADFC von Österreich, kann man, glaube ich, so vergleichen, die habe ich dann angerufen und meinte dann so, boah, wie mache ich denn das jetzt? Wie sieht das denn rechtlich aus? Und dann meinten die schon so, oh, 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 oh. Und dann ich so, oh nee, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Und dann meinten die halt so, okay, jetzt mal nochmal kurz wegen den Wegen, so, das darfst du nicht, plan das alles um, weil das wird richtig, also damit stehst du tatsächlich dann also entweder bankrott am Ende da oder halt im Knast. Also das ist wirklich nichts, mit dem man sich
spielen kann. Obwohl du den Bundesforst reich machst.
Ja, genau. In dem Fall würde ich den reich machen. Aber die sind eh schon reich. Also am Geld fehlt es denen in der Regel ja nicht. Und dann war das Zweite, was ich eben meinte, also was ich die gefragt habe, so hey, aber wie ist das denn mit der Haftung? Also jeder, der sich registriert hat, hat so meine super toll geschriebenen Terms and Conditions quasi bestätigt. Und da steht als erste Zeile schon drin, Haftungsausschluss. Ja. So, und die meinten dann so, nee, sowas gibt's nicht. Also sowas gibt's rechtlich einfach nicht. Wenn du die Route planst und die Leute das nachfahren, den kannst du nochmal so oft unterschreiben lassen, dass du für nichts haftest. Wenn die gegen den Baum fahren, bist du dran. Also wenn die wollen. Und dann meinte ich so, ja, wie mache ich das denn jetzt? Dann meinte sie, ja, eigentlich kommst du da nicht wirklich raus. So, das Einzige, was du machen kannst, ist jetzt eine Veranstaltungsversicherung abschließen, die für 24 Stunden, wo das Event halt läuft, und da hast du eine gute Rechtsschutz dabei. Und dann einfach hoffen, dass wenn, also dass erstens nichts passiert und wenn was passiert, dass die das nicht rechtlich verfolgen. Und wenn sie das tun, dann hast du wenigstens eine gute Rechtsschutzversicherung. Und das war dann eigentlich das, was ich halt gemacht habe. Also ich habe mir dann so eine Versicherung geholt, die hat dann irgendwie so 160 € gekostet für diese 24 Stunden, und da war dann halt Haftpflicht, Rechtsschutz, da war dann halt eigentlich alles irgendwie so mit drin. Ich weiß nicht, wie gut die ist, weil es Gott sei Dank nichts war, was ich benutzt habe dann, aber das war dann so mein Backup. Aber das ist jetzt genau so der Grund, da wo ich jetzt so ein bisschen anstehe, wenn es darum geht, so findet Schuss und Schotter nächstes Jahr statt. Von mir aus liebend gern, aber ich habe halt richtig, richtig Schiss bekommen. Ja. Gerade weil ich eben auch mitbekommen habe, dass es halt eben in Deutschland mittlerweile dann eben auch über so einen Verein gedeckelt wird. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob das dann länderübergreifend funktionieren würde, dass ich da auch mit reingehe in den Verein. Da musste ich vielleicht mal versuchen, da jemanden zu kontaktieren. Ja. Aber ja, das erlebt man gerade überall. Also zum Beispiel jetzt nochmal den Link zurück zu Turin-Nizza. Das war auch die letzte Turin-Nizza-Rallye, die so stattgefunden hat. Das ist jetzt ab sofort die Komoot-Turin-Nizza-Rallye, weil eben James auch genau dasselbe Problem hat. Der hat einfach dieses Haftungsproblem, und das trägt jetzt nicht mehr er, sondern dann halt eben Komoot. Und die...
Es ist sogar als Individual Time Trial ist es wohl schwierig. Also wenn du jetzt sagst, zumindest habe ich das aus der Diskussion mit dem Bikepacking Deutschland e.V. mitgenommen, dass selbst wenn du jetzt sagst, Schuss und Schotter ist jetzt nicht mehr, weiß ich, an einem Tag, ne, und wir treffen uns und abends Kaffee und so, sondern hier sind die Routen, habt Spaß, dann bist du trotzdem irgendwie noch in so einer Veranstalterrolle. Also du hast immer noch die Verantwortung, wenn jemand gegen den Baum fährt. Deswegen, ich gucke immer deshalb so gerade auf die Texte und musste halt so ein bisschen schmunzeln bei der Formulierung Multi-Surface Gravel. Ne, weil so eine Formulierung, also wir hatten ja so eine Diskussion rund um diese Orbit 360-Serie in Deutschland. Ne, da war ja auch so, Leute, das ist halt keine Gravel, das ist eine Multi-Surface, ne, weil es dann auch Beschwerden gab. Oh, ist denn das noch Gravel? Ist denn das noch, kann man denn das noch fahren? Ist denn das jetzt nicht schwierig und so? Also, und deswegen immer, wo drauf steht, quasi Multi-Surface heißt, kann alles sein, aber verklagt mich nicht, wenn es Kopfsteinpflaster ist oder so. Ja, es ist schade, ne? Also es muss ja eine Möglichkeit geben, so tollen Ideen auch den Raum zu geben und dann halt nicht an Forststraßen. Was sind denn Forststraßen eigentlich? Wie kann ich denn das vergleichen? Also ist es bei uns heißt es Waldweg und sowas.
Genau, darf man also das nicht ist fahren. Genau, das ist im Endeffekt so ein bisschen die 2-Meter-Regel, wenn man so will. Also die gibt's ja dann in, ich weiß nicht, ob das mittlerweile ganz Deutschland ist, aber im Süden auf jeden Fall gibt es ja diese 2-Meter-Regel teilweise. Da ist das ja, glaube ich, ziemlich stark. Also das sind im Endeffekt Straßen, und das ist nicht mal Wildschutzgebiet. Also man darf das jetzt nicht mit Naturschutz oder Wildschutz oder so vergleichen, sondern es ist tatsächlich halt Waldwege, die breit genug sind, dass die mit ihren Harvestern da rein können und Bäume rausziehen im Fall der Fälle. So, da geht es auch jetzt nicht drum, irgendwie den Wald zu schützen, weil da ist ja ein angelegter Weg. Also das ist kein Single Trail, sondern es ist halt ein richtig schöner, einfach Schotterwaldweg, der breit genug ist für alle, da wo man auch wandern darf, da wo man auch mit dem Pferd durchreiten darf, wenn man will. Das ist einfach, sobald du zwei Reifen oder ab einem Reifen eigentlich, sobald du fährst, ist es quasi verboten. Auto, Motorrad, Fahrrad, Einrad, Skateboard, alles. Also im Endeffekt kannst du da nicht lang fahren. Und das ist ein Gesetz, das ist 1960, glaube ich, oder so, ist das halt eben erlassen worden. Ist eigentlich ziemlich veraltet. Also wenn man nach Fahrradlobbys geht natürlich. Förster stehen da drauf.
Aber der Tourismus wehrt sich da nicht dagegen, weil das ist ja beschränkt den Tourismus doch auch massiv, ne?
Grundsätzlich schon. Die haben aber die, also der Tourismus in Österreich, glaube ich, der entdeckt gerade erst so ein bisschen das Graveln, also gerade speziell Graveln, dass das überhaupt so ein Zugpferd für Tourismus sein kann. So für, also es gibt ja trotzdem genug, es gibt ja ein breit genuges Wegenetz, würde ich jetzt mal sagen. Und auch E-Mountainbiker sind froh, wenn sie auf dem Asphalt den Berg hochfahren dürfen und wieder runter. Und dafür reicht es hier ja dicke. Also da gibt es genug hier für solche Sachen. Aber wenn es wirklich mal darum geht, so einfach durch die Wälder zu streifen oder sowas, dann steht man halt hier relativ schnell an. Entweder es sind Privatwege unter Privatbesitz, weil das ist auch so ein Problem in Österreich, dass da der Adel nie enteignet worden ist und deswegen halt viel Großgrundbesitzer gibt. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass es eigentlich alles verstaatlicht wurde, sondern da gibt es halt wirklich Privatpersonen, da gibt es auch das Recht nicht auf freien, dass man Wälder frei betreten dürfen muss, so wenn die dann ein Schild hinstellen, dann ist das halt nicht mehr dein Wald, sondern ist das deren Wald. Und dann gibt es halt den Bundesforst, der da halt relativ viele Wege auch in Anspruch nimmt und da die Schilder hinknallt.
Ja. Interessant. Na gut, mal gucken, vielleicht ändert sich ja was. Ich glaube, wir sind jetzt in beiden Ländern vor ähnlichen Situationen. Wir haben jetzt noch keine Regierung und ihr hattet eine.
mehr oder weniger hatten wir eine Regierung. Ja.
So, und mal gucken, ob sich da was ändert. Ja. Aber ich wäre da auch blauäugig reingefahren. Ne? Also ich dachte, gut, hier Weg, Attacke. Österreich,
ja, egal. Nee, macht man ja auch privat. Das kann man ja auch sagen, wenn man in einer kleinen Gruppe fährt oder so. Wenn das jetzt ein Privatweg ist oder sowas, dann macht man da schon so eine kurze Kosten- oder Risiko-Nutzen-Abschätzung und denkt dann so, jo, da komme ich mit einem Lächeln raus, da kann ich fahren. Und solange das kein Naturschutz- oder Wildschutzgebiet ist, dann ist das, glaube ich, auch insoweit in Ordnung. Aber ja, eine Veranstaltung mit 85 Leute durch so eine Straße durchschicken, ist
schwierig.
Keine gute Idee. Genau.
Okay. Na, ich drücke dann die Daumen. Also gerne, ne, kannst du ja da mal gucken bei dem Bikepacking Deutschland e.V., was die da für Erfahrungen haben und so. Aber das ist wohl auch ein langer Weg gewesen, ne? Weil das gibt natürlich auch ein Aufregerthema. Ne? So der oder die Bikepackerin ist ja erstmal sowas von individuell. Und aber das hat halt der Verein hat in erster Linie einfach diese rechtliche Rahmensetzung, ja, und diese Absicherung der Leute, die eben sich engagieren fürs Bikepacking und dass die dann aber nicht verschwinden müssen, ne, mit ihren tollen
Touren. Nee, aber das ist ein guter Tipp. Also da werde ich auf jeden Fall zumindest mal nachfragen, ob es irgendwie was Ähnliches für Österreich gibt, wenn das, also ich bezweifle, dass das länderübergreifend ist, weil das ja dann doch sehr individuell auf das Recht in dem Land quasi angepasst ist, auch so Vereinsstrukturen. Aber ja, Versuch ist es wert. Aber falls jemand hört und irgendwie eine Idee hat, bin ich für jeden Tipp dankbar, weil die Idee ist, dass wir... Entschuldigung.
Nee, frag doch Melanie, wenn du kannst dir bei Manna-Waffeln vorstellig werden, kannst sagen, hier, stimmt, das ist genau. Schuss und Manna. Wie sieht's aus?
Ja. Ja, wir haben alles probiert, aber Manna wollte nicht mitmachen. Nee, wir schauen einfach mal, was kommt. Ich glaube, jetzt muss man erstmal schauen, wie es mit den großen Veranstaltungen erst weitergeht. Die Wintervariante von Schuss und Schotter hat ja erstmal nicht geklappt.
Ja, der Schuss und Schotter Eiskratzer ist erstmal abgesagt.
Ja. Also da hast du wahrscheinlich eine höhere Rate, verklagt zu werden.
Wahrscheinlich.
Genau. Aber der nächste Sommer kommt und dann mal sehen.
Genau. Und die Idee ist, dass, also was uns eigentlich am besten so jetzt gefallen hat, um das Ding vielleicht dann nochmal und vielleicht auch irgendwie in skalierter Form nochmal stattfinden zu lassen, ist nicht das individuelle Event größer zu machen. Also dass man da jetzt, keine Ahnung, irgendwann mal so Grinduro-Strukturen irgendwie erreicht, wo dann irgendwie ein Festival mit Hunderten von Leuten irgendwie an einem Wochenende stattfindet, die sich alle lieb haben und dann am Montag wieder alle abzischen und eigentlich nichts mehr davon haben, also dass da eigentlich von einer Community dann so wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig bleibt, sondern das eigentlich relativ lokal zu machen und versuchen irgendwie in Österreich quasi die einzelnen Communities, die es ja gibt, dann irgendwie zu stärker zu vernetzen, also dass es irgendwie einen Schuss und Trotter hier in Salzburg gibt, dann vielleicht eins in Linz, weil da gibt es schon Kontakte hin, die kommen dann nach Salzburg. Also das ist auch das Schöne in Österreich, das ist alles so klein, die Wege sind so kurz, da kann jeder mal irgendwie kurz für so einen Tag nach Wien zum Beispiel auch, für einen Schuss und Trotter Wien oder Schuss und Trotter in Kärnten, in Klagenfurt oder Villach oder so. Das wäre so eine coole Idee.
Oder du sprichst mit Raphael von Orbit 360, also soweit ich weiß, ist dieser Idee jetzt keine Landesgrenze gesetzt. Ne? Also das war ja mal auf die Bundesländer beschränkt, so, aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch teilweise grenzüberschreitend dann und da geht es eher um die Strecke. Und die Strecke, also jetzt hier so deine Osterhorn-Runde da, das ist aus meiner Sicht hat das durchaus, na, vielleicht entschärfst du die noch ein bisschen. So, aber das ist dann hat sie Orbit 360 Potenzial. Also nicht, weil das alles Lauch sind, die da fahren, ja, sondern eher, weil es soll ja auch offen sein für, so wie du es ja auch oder wie ihr es ja auch mit Schuss und Schotter angelegt habt, ne, für jeden was. So. Und es gibt halt Leute, die sagen, ja, ich möchte einfach schön Fahrrad fahren und will nicht tot sein, wenn ich am Ende ankomme. Oder Leute, die sagen, ja, gib's mir. So. Das sind schöne Trainingsstrecken, also ich sehe das eher immer darunter. Also diese Osterhorn, das fände ich mega.
Also das ist tatsächlich auch eine, die, das ist so eine ganz offizielle, auch vom Land Salzburg quasi beworbene Mountainbike-Strecke, eine super klassische, aber die kann man halt mit dem Gravel perfekt fahren. Also es ist wirklich absoluter Traum. Tut weh, aber es ist super, super schön. Wirklich.
Oder wie Melanie wahrscheinlich sagen würde, die besten 2,5 Stunden, die ich habe.
Ich, als wir die gefahren sind zum ersten Mal, war ich am dritten Gipfel sehr stumm. Da konnte ich nichts mehr sagen. Da warst du ganz kurz ruhig um mich.
Ja. Ich habe das auf Strava gesehen, dass ihr da ganz viel, also auch echt enorme Runden gefahren seid. Ich habe gedacht, okay, gut, die trainieren halt für Turin-Nizza oder so. War es ja wahrscheinlich auch, aber dann, als dann Schuss und Schotter so kam, dachte ich mir, ah, okay, ihr habt gescoutet, alles klar. So, das ist. Deswegen mag ich ja Strava, weil man dann sieht man immer schon so ein bisschen, wenn man weiß, so, okay, die scouten gerade, weiß ich, für Orbit 360 oder so, dann sieht man immer schon so ein bisschen was, so als Inspiration finde ich das immer ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne wäre halt, wenn es nächstes Jahr dann eben die Grenzen, wenn die offen wären zu der Zeit, weil die waren ja dann noch zu, das muss man ja auch kurz dazu sagen, deswegen war das auch super schwer, dass man dann irgendwie die Routen von hier nach Deutschland rüber plant, nach Berchtesgaden, weil da ist ja wirklich das absolute Paradies. Also das ist so, das eröffnet ja nochmal so Möglichkeiten mal 100, was solche Routen angeht.
Ich habe heute gelesen, dass die USA eine Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen haben, weil wir jetzt Hochrisikoland sind. Also ich hoffe sehr, dass wir das nicht wieder diesen Blödsinn machen mit den Grenzschließungen. Aber, naja, gut, komm, weiß man nicht. Sommer. Wir kommen schon irgendwie durch. Das wird schon passen. Ja, was ist denn eigentlich geplant so bei euch? Gibt es irgendetwas darüber hinaus? Atlas Mountain Race findet statt übrigens, wollte ich nur sagen. Also ich weiß nicht, ob es Flüge nach Marokko gibt. Das ist ja das nächste Thema. Ich habe jetzt immer gelesen in der Diskussion.
Aber wir werden ja nicht die Ersten, die von hier aus mit dem Fahrrad schon mal losfahren bis nach Marokko.
Ja, so das können wir machen. Genau.
Ich glaube, da gab es auch mal ein paar vor 2 oder 3 Jahren, die das... Die
ja, beim ersten Berlin. Mal.
Ja. War das nicht Banked? Ich glaube, der ist ja mit so einer Truppe.
Ja, ab und Portugal sind die.
Ja, oder also so, genau.
Ein Teil der Leute ist, also 2 sind, glaube ich, schon hier ab Deutschland los und dann Nils Längner und Banked sind, glaube ich, in Portugal oder ich hau das durcheinander, keine Ahnung. Aber immerhin, ne? Also.
Ja, okay, dann sehen wir uns dort. Nee, also das ist tatsächlich auch noch so für uns, glaube ich, das wäre tatsächlich noch so ein bisschen Neuland, also tatsächlich Long Distance Race. Also das Ganze quasi, das ganze Format dann nur halt unter Zeit- und Leistungsdruck. Ja. Da weiß ich nicht genau, also ich bin da irgendwie so...
Du sagst ruhig, skeptisch. Du weißt nicht genau, ob du das mit mir durchdrücken möchtest.
Genau.
Ich glaube, du würdest alleine fahren wollen und ich würde es mit dir fahren wollen, aber nicht alleine und dann...
Das ist schön, dass meine Abschlussfrage euren Abend so schön beeinflussen wird. Ist das nicht toll?
Nee, weil das eher in die Richtung, weil ich keinen Bock habe, dass Melanie mich dann abzieht, weil Melanie ist einfach psychisch viel, viel stärker als ich und die gibt mir halt immer hinten raus immer den Rest. Also wirklich immer. Immer. Also ich bin am Ende, weil ich mir nichts eingeteilt habe und alles verschossen habe, was irgendwie da ist und Melanie dann, die zieht dann hinten raus nochmal weg und das nervt mich extrem. Also wir müssen dann einzeln an den Start gehen, damit ich dich dann quasi nicht runterziehe.
Obwohl das natürlich auch nochmal eine interessante Erfahrung sein dürfte, sich unter solchen Belastungen dann nochmal kennenzulernen. Also mir hat das ja schon gereicht, Tobias unter diesen Belastungen kennenzulernen und er mich, ja. So, also mit meiner Frau möchte ich mir das nicht vorstellen. Also.
Aber ich habe riesen Respekt davor. Also alleine, weil es immer schon, also Reisen mit Fahrrad finde ich immer schon grenzwertig Stressfaktor. Also bei mir zumindest. Ich habe einfach immer, also immer Worst-Case-Szenario im Kopf. Rad nicht da, ich da, Rad kommt, aber Rad kaputt. Alle diese Dinge, alleine das Reisen dahin wird mich schon irgendwie an Grenzen eines Herzinfarkts wahrscheinlich bringen. Und dann eben halt auch dieser, ich weiß nicht, ob man das dann ausblendet währenddessen, wenn man Fahrrad fährt, dann fährt man eh Fahrrad. Man tut ja eh, ob es jetzt ein Race ist oder nicht, eh immer sein Bestes und ist ambitioniert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, ja.
Also ich glaube, psychologisch, mental wäre das bei mir ein Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwo reingehe und sage, okay, das ist jetzt seit, was ich, 700 Kilometer und ein paar tausend Höhenmeter, ich aber weiß, da ist jetzt keiner, der die Uhr hat und ich werde auch nicht daran gemessen, sondern ich kann mich auf das Erleben konzentrieren, dann wird es mir ganz anders gehen, als wenn ich weiß, alles klar, da ist jemand, der erwartet, dass ich dann in 3 Tagen dort bin. So. Genau. Ich würde es anders genießen, ich würde mich halt anders vorbereiten.
Ja. Und dass dein Dot verfolgt wird beim Dot-Watching. Mhm. Das ist ein
Stress. Gott sei Dank merkt man das nicht.
Respekt. Ja, nee, wir haben dir nicht geschrieben währenddessen, obwohl wir eure Dots immer mindestens einmal am Tag mal kurz geguckt haben.
Ja, ich hätte es auch nicht gelesen, ehrlich. Also ich weiß, dass man ja über Dotwatcher kann man ja, glaube ich, dann auch so Nachrichten immer an die schicken und sowas. Ne? Ich hab da nie, also einmal habe ich drauf geguckt, weil die Frau von Tobias hat irgendwie gesagt, ja, ihr seid ganz gut unterwegs. So. Und dann dachte ich mir, okay, dann gucke ich mal drauf. Aber ich habe mir geschworen, ich gucke da nicht drauf.
Fehler.
Ja, so einfach, ne, weil was, also bringt mir jetzt auch nichts zu wissen, dann so, Hauptsache mein Plan funktioniert und das war schon. Ansonsten kann ich euch, und da fahre ich ja jetzt im Mai, habe ich mir dann ein Ticket geholt für das Bohemian Border Bash Race, aber das ist halt auch, du hast halt 7,5 Tage so für 1300 Kilometer, glaube ich.
Wie viele Höhenmeter?
24.000.
Ja, okay, das ist schon.
Also es ist ähnlich Atlas Mountain Race. Ja, nur nicht ganz so, glaube ich. Aber wer weiß.
Ja. Ansonsten, also wo ich letztens mal drüber gestolpert bin, was ich ja sehr interessant fand vom Format her, ist, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist das Gran Guanxi, glaube ich, heißt das. Das ist quasi die Kanarischen Inseln einmal bikepacken.
Ja, das was jetzt gerade läuft, oder?
Das gibt es in 3 Formaten. Das gibt es einmal als Road und das, glaube ich, läuft gerade. Und dann gibt es das als Mountainbike und dann gibt es das einmal als Gravel. Und das Gravel ist im März und man kann sich ab Januar irgendwie dafür anmelden. Und
der Sofiane fährt gerade das Mountainbike.
Das kann gut sein, ja. Und das fand ich halt super interessant, weil das... Weil man zwischendrin dann immer mit den Fähren fahren muss. Das ist ja auch irgendwie eine coole Entschleunigung, so nochmal weiter entschleunigen vom Fahrradfahren, nochmal quasi so diese von einer Insel zur nächsten zu hoppen und so, das finde ich irgendwie cool. Also das finde ich die Idee halt einfach spannend. Das wäre irgendwie, das wird mich reizen, sowas zu machen.
Das stimmt, ja, das finde ich auch gut. Gerade jetzt, ne, wo es hier schon so unangenehm ist, da ist ja dort unten offensichtlich noch ganz gutes Wetter, so da.
Ja, wobei die ja sagen, dass das, also das steht da auch in der Routenbeschreibung, dass es ja, das Wetter wechselt quasi am Tag auch 3-mal, je nachdem, ob du quasi nord- oder südlich von irgendeinem Berg auf der Insel quasi fährst, weil da das Wetter tatsächlich am Berg umschlägt. Und du hast ja auf der einen Seite härtesten Regen und auf der anderen Seite schönsten Sonnenschein. Also es ist nicht sehr beständig wohl.
Ja, wie euer erster Tag in Turin-Nizza, ne?
Genau.
Das ja auch.
Alles beste Bedingungen.
Gut. Also sehen wir uns in Böhmen oder ihr seht euch in Marokko schimpfend.
Ja, wir müssen irgendwo mal, wenn wir racen wollen, müssen wir irgendwo mal einen Einstieg finden. Vielleicht ist Marokko dann nicht unbedingt das allerbeste. Aber ja, Bohemian Border Bash wäre vielleicht mal der Ansage, wobei ja.
Also ich hatte
mir halt Tage,
Ich finde es super schön, dass Martin, dass du Roland so ein bisschen challengest. Weil wenn ich sage, wir fahren da oder damit, dann sagt er, nee, es ist ein Rennen, da
Oder
machen wir nicht mit.
Veneto Trail. Ja. Oder Bombtrack, genau. Bombtrack Trail, wie wir ihn jetzt nennen.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so, also hoffentlich habe ich da nichts Falsches gesagt, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, war das, glaube ich, irgendwie mit Bombtrack zusammen. Ja. Nee, genau, der wäre cool. Aber das ist, glaube ich, auch, das ist auch kein Rennen.
Nee, das ist auch so. Ja, ich komme da auch wieder hin. Also das jetzt mit Böhmen da, das mache ich. Ich will das mal alleine machen, so, um zu gucken, ob es nur an Tobias lag.
Du hast uns doch gerade angeboten, dass wir mit dir fahren.
Ja, also ihr könnt doch mit an der Startlinie sein, gerne. Ja. Es geht früh 5 Uhr los. Wir sehen uns.
Ja, okay.
So, und, gut. Also das wird, Melanie sehe ich um 5 Uhr früh da gepackt. Du packst wahrscheinlich noch, Roland.
Ich bin noch am Packen, ja. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich.
Am Rollen. Ich stopfe übrigens auch meinen Schlafsack.
Ja, ich mittlerweile auch. Habe ich auch aufgegeben.
Ja, aber auch da werde ich gecheckt. Auch mit Biwaksack fahren wieder und nicht mit Zelt. Ich glaube, das
ja,
ist alles
macht Sinn. Geht infrastrukturell
am besser. Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, mich mit einem Max unterhalten. Also Max heißt der und der ist von
mit
vom Fokus.
Max?
Nee, von okay. Fokus beim, wüsste ich jetzt, ey, oh Max, Entschuldigung, falls du das hörst, den Nachnamen habe ich vergessen. Und der ist das gefahren und der sagte halt, ja, es würde sich aus seiner Sicht durchaus lohnen, eben auch für so einen Einstieg, ne? So, um mal zu gucken, weil es ist da jetzt auch keiner, der sagt, nach 7,5 Tagen, ja, jetzt hier Schluss oder sowas, sondern
also
du kannst natürlich
bleiben.
Auch fahren, wie du willst, du kannst auch länger brauchen, so ist es halt, ne? Aber dann bist du halt nicht in dieser Wertung, aber ehrlicherweise, ich sehe das weniger unter diesem Aspekt, ich muss jetzt in dieser Wertung sein, damit, weiß ich nicht, ich vor mir selber Achtung habe, sondern ich sehe das eher in dem Aspekt, da hat jemand eine total tolle Route geplant und ich muss das nicht tun, sondern ich habe einfach, ich habe diesen Luxus, diese Route fahren zu können und das alles mir anzuschauen. So, und jetzt auf Zeit oder halt nicht auf Zeit, so je nachdem. Und das finde ich das Tolle. Und ich finde diese Landschaft halt klasse und deswegen mache ich das ehrlicherweise. Und um bei der Gelegenheit mal rauszukriegen, bin ich in der Lage, auch alleine so eine Art von Rennen zu fahren. Und dann bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das dann auch wieder aufhört mit den Rennen und dann wieder eher in Richtung Rallye geht. So, das finde ich ganz so. Turin-Nizza hatte ich so ein bisschen mal geguckt und so einfach, wo du so lang eiern kannst und sagst, okay, brauchst du 7 oder 9 Tage, ist eigentlich egal. Musst halt nur gucken, dass du genug Urlaub hast und dann ist fertig. Und es hat jemand genau. Für dich eine schöne Route gebaut.
Genau, also das ist ein Mega-Luxus, ne? Also und selbst das ist ja noch so, also das ist ja schon anstrengend genug, jemand anderes Route quasi für sich selber so zu interpretieren, dass man ungefähr weiß, wie man wo ankommt oder was man sich so zutraut, um es einfach mal irgendwie so hinzukriegen. Also, aber in einem unbekannten Gebiet, wo man selber noch nie vorher war, so eine Route zu planen, die dann von der Qualität ist, das ist relativ schwierig bis unmöglich, außer man hat wirklich viel Zeit und kann dann viel experimentieren. Also ja, verstehe ich voll. Das ist ein guter Punkt.
Judy, jetzt haben wir schon wieder fast 2 Stunden gequatscht. Melanie, Roland.
Tatsächlich.
Ich bedanke mich. Ich habe jetzt gerade Lust auf Bier, obwohl ich eigentlich keinen Alkohol trinken wollte die Woche, aber was soll's.
Das ist doch ein guter Abschluss.
Ja.
Es war sehr schön. Ich war ein bisschen nervös, weil, also Melanie steht ja genauso wie du. Ihr habt ja öfter mal so diesen
Druck.
Exposure, genau. Quasi öffentlich oder on air mal irgendwie
zu. Na, Melanie muss vor der Kamera stehen.
Genau.
Ich nicht.
Das mache ich ja so gut wie nie. Aber es war sehr entspannt.
Danke, ja, gleichfalls. Hat mich sehr gefreut. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns, Melanie, bald auch mal wieder in echt und in live sehen. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt mit Max.
Dieses Mal dann Las Vegas, oder?
Ja, wir finden schon einen polyglotten Ort, an dem wir uns dann einfach treffen.
Du kannst doch einfach mal nach Hallein kommen.
Ja, zum Beispiel, hast du ja schon gesagt, mit dem Vortrag da irgendwie, ne?
Ja,
aber,
das wäre schön geplant, aber klappt leider nicht erst.
Ja, ich muss mal gucken, ob wir, also ich weiß noch nicht so genau, ob es Mitte Dezember nochmal in Richtung Augsburg geht. Also zwischen Augsburg und Ulm ist wohl dann so eine Art Offsite-Planungsmeeting, aber das sehe ich nicht, ehrlicherweise. Stand jetzt sehe ich das nicht, dass da irgendwas passiert. Sonst war ich so ein bisschen optimistisch, dass sich das jetzt so vielleicht ein bisschen mehr öffnet wieder, aber das vor März, glaube ich, passiert da nichts. Und da müssen wir mal gucken. Ich bin nur, diese virtuellen Events bin ich irgendwie nur satt. Also ich weiß nicht. Aber das ist auch, wenn wir sind ja auch tagtäglich mit dem Kram beschäftigt, ne? Das ist ja auch immer noch mal was anderes.
Naja. Aber du hast recht, man gewöhnt sich schlecht oder nie dran.
Ja, naja, ich habe, also ich weiß auch so, nach 20 Minuten reicht es mir dann auch wieder mit Menschen, aber ich hätte gerne diese 20 Minuten mal wieder. So, das fände ich gut. So, und da, ja, egal ob L.E. oder Hallein oder München oder weiß ich wo, ne, das wäre ja schon mal was.
Na, alles, was im Süden ist, ist gut. Also sobald du irgendwann mal hier bist, dann sagst du Bescheid. Dann.
Ja, ne, wie gesagt, also die Ecke da, München, ist ja dann immer fix gemacht, ne, und da bin ich ja dann nun öfter eigentlich, sobald man da reisen kann, klar. Und dann packe ich mal mein Fahrrad ein und ab geht die Post. Aber erstmal brauchst du neue Schaltung.
Dann im Februar.
Ja, du, Ende Februar. Und dann baue ich auf, okay. und dann im Mai muss es fahren können. Also bis dahin bin ich ganz zuversichtlich, aber das wird schon. Gut.
Vielen Dank euch.
Dankeschön. Dann drücke ich jetzt mal auf Stopp hier, ne?